So, die Bohnen sind fertig.
Mhm. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
Wieso? Weshalb? Warum?
Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
Drei Berthe auf kulinarischer Körperfahrt.
Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
Wieso, weshalb, warum? Folge 67. Die lang ersehnte, oftmals angekündigte und heute eintreffende große Einkaufsfolge. Wir sprechen über spannende Dinge in deutschen Supermärkten und anderswo, über das Einkaufsverhalten, über Kochen und Ernährung und über Bier und viele andere Themen. Und für diese Themen haben wir natürlich heute auch lange angekündigt einen illustren Gast eingeladen. Das ist unser guter Freund aus Düsseldorf, Justus. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich spreche sogar richtig ins Mikro extra für dich.
Das ist nett. Unsere Hörerinnen werden es dir danken. Zum Glück sind wir zwei nicht alleine hier heute, sondern auch unsere zwei altbekannten Haudegen sind wieder mit auf der Jolle. Und zwar haben wir einmal in der Wedemark den Typen, der heute Abend noch aus dem lustigen Taschenbuch vorgelesen hat. Das ist unser Bierkönig aus der Wedemark. Herzlichen schönen guten Abend, Philipp.
Moin, moin.
Und wir begrüßen den Mann, den viele von euch sicherlich in den 90er Jahren schon im TV bewundern konnten, als handwerklich begabter Kumpel vom Heimwerker Tim. Wir begrüßen Daniel L. Boland, heute im Flanell- bzw. Holzfällerhemd. Herzlich willkommen.
Servus, und das ist gar kein Flanell. Das ist einfach nur ein schönes Hemd. Das ist mein Arbeitshemd.
Ballonseide.
Echt? Dein Arbeitshemd? Bist du jetzt in der Holzverarbeitung tätig?
Nee, aber so gehe ich auch auf Hochzeiten.
Oh, okay. Sehr gut. Darüber müssen wir, glaube ich, nochmal sprechen.
Da wird gehobelt auf der Hochzeit.
Und dann legen die extra immer ab. Hier lebt denn der alte Holzmichel noch, wenn es dann zum Tanz geht.
Das singt er live. A cappella.
Genau. Also wie angekündigt, liebe Leute, gibt es heute jede Menge tiefgründiger Themen. Aber damit ihr auch, wie gewohnt, normalen und leichtgängigen Input von uns bekommt, starten wir die Folge, weil wir alle schon ziemlich trockene Kehlen haben, mit dem ersten Einpeitscher des Abends. Ich glaube, Justus hat heute aus seiner täglichen Umgebung Getränke mitgebracht, oder? Erzähl doch mal.
Ja, also wir haben euch drei Biere geschickt, die ich natürlich auch vorliegen habe. Sind alle von Tempest, sind auch nicht mehr lange verfügbar, weil sie nämlich bald ablaufen, was aber nicht heißt, dass sie weniger lecker sind. Was aber auch zeigt, dass man so schöne Biere auch gerne noch kurz vor und nach dem Ablaufdatum trinken kann. Tempest ist eine Brauerei aus Schottland und ist, muss ich wirklich sagen, von den Sachen, die wir auch, wo wir die einzigen Leute sind, die nach Deutschland importieren, eines der Brauereigeschichten, die ich hier am allerbesten finde, weil die können sowohl diese hopfigen, hellen Biere richtig, richtig gut, als auch die ganz dunklen, starken, malzigen Biere auch gerne in Fässern gereift. Ich glaube, ihr hattet auch schon mal das Kessenuma Stout mit Austernsoße und Gewürzen drin und sowas. Also die bespielen quasi so das ganze Spektrum dieses Craft-Beer-Universums. Und für diese Folge, oder muss ich vielleicht besser sagen, für diese beiden Folgen, haben wir drei von den hellen Bieren ausgewählt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, starten wir mit dem schwächsten Bier, was den Alkoholgehalt angeht, dieser drei, nämlich dem Pale Armadillo. Das ist ein Session IPA.
Ja, Justus, erzähl doch mal für jemanden, der vielleicht heute zum ersten Mal zuhört, brauert britische Biere. Was macht ihr? Wer seid ihr? Nochmal so einen kurzen Abriss. Du weißt, unser Zeitfenster ist eng. Ja. Mach Achim glücklich.
Ja, also wir, unser Unternehmen gibt es seit 2013 und seitdem importieren wir vornehmlich Biere von den britischen Inseln, also Großbritannien und Irland. Und ja, die bieten wir auch deutschlandweit im Großhandel an. Zudem haben wir einen Online-Shop für all diese Biere, wo EndkundInnen quasi dann die bestellen und nach Hause geschickt bekommen. Und wir haben auch hier unseren in Düsseldorf-Oberbilk unseren Einzelhandel, den ich leite, mit einer riesigen Ladenfläche, wo wir 500 bis 600 verschiedene Biere und Cider ständig anbieten und am Wochenende auch immer 9 verschiedene unterschiedliche Getränke vom Zapfhahn. Das ist so, was wir machen, und es gibt immer nicht nur Sachen von den britischen Inseln, sondern seit einigen Jahren auch sehr, sehr viele belgische Biere. Da haben wir jetzt auch gerade noch ein paar neue Brauereien aufgetan, von denen man in den nächsten Tagen und Wochen hören wird. Und ja, auch viele deutsche Biere. Wir haben kroatisches Craft, italienisches, Pipapo, alles dabei. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
Ja, super. Ich werde auch demnächst, habe ich schon geplant, mit jemandem mal auf einem Freitag bei euch vorbei gucken. Da freue ich mich schon drauf. Und
mit der Dampflok?
Mit der Dampflok, genau. Wir satteln das Auto, und ich habe das vorhin meiner Frau erzählt. Die hat gesagt, ob wir noch alle Latten im Zaun haben, für einen Bierladen nach Düsseldorf zu fahren. Aber ich habe das Go bekommen im Endeffekt. Also von, das
ist bestimmt der schönste Bierladen von Deutschland.
Du, ich war noch nicht da. Es kann sein, ne? Also wir sind sehr gespannt. Das werden wir auf jeden Fall mal starten.
Weiß Achim jetzt denn, dass ihr hinterher neu tapezieren müsst?
Ja, wir haben schon so Kotzkübel bestellt, die Leute aus Niedersachsen kommen, und Schlager-CDs.
Oh ja, sehr gut, sehr gut. Da bin ich dabei, bei Schlager. So, lassen wir mal schlagermäßig hier was aufmachen.
Ja, ja, ich hab gehört, man muss das alles mikrowirksam aufmachen.
Okay.
Nacheinander. Warte.
Oh Scheiße, es schäumt.
Mir ist vorhin eine Dose beim Rausnehmen aus dem Kühlschrank echt tief gefallen. Ich habe schon Worst Case gesehen, dass die so explodiert. Und sie hat aber miese Beulen. Also zum Glück war es jetzt nicht die Dose, sondern wir gucken mal. So, wir schenken ein.
Falls ihr nur 3 Dosen ploppen gehört habt, liegt das daran, dass meine Bierdosen heute geschlossen bleiben, weil ich seit Tagen mit einer Erkältung kämpfe und heute A, glaube ich, noch nicht viel schmecke, und B, es meinem Kreislauf, glaube ich, nicht gut tut. Also seht's mir nach. Ich werde Wasser trinken, werde das aber nicht groß beschreiben und bewerten. Lassen wir die 3-mal heute erzählen, wie es schmeckt.
Glaubt ihm kein Wort, der grüne Veltliner steht auf dem Tisch. Das ist so fein, um Bier zu trinken.
Ja, dann sagen wir mal Prost, ne?
Prost.
So, jetzt gucke ich mal, ja. Schöne Kronen haben sich da eingeschenkt.
Genau, es ist so ein ganz, ganz leichtes, helles Bier. Ja. Ist auch, also filtriert ist es nicht. In meinem, weil es so stark geschäumt hat, sieht man auch so ein bisschen aufgewirbeltes Hefesediment. Aber ansonsten ist es eigentlich relativ klar, und es ist auch sehr klar im Geschmack. Also ich persönlich finde immer bei den Tempest-Bieren, die sind halt auch sehr, sehr, sehr handwerklich vernünftig gebraut, was man teilweise so in diesem Craft-Bier-Universum nicht immer so hat.
Ja, ich muss, also das ist wirklich... Ich habe das getrunken und habe gedacht, perfekte Bier für so einen lauen Sommerabend oder wenn es ein bisschen heißer ist, weil es hat einen guten IPA-Geschmack, also diese fruchtige Note, aber man merkt, dass es leicht ist, ne? Also das finde ich schon, schmeckt mir richtig gut.
Na, also leicht finde ich, also ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, dass es ein Leichtbier ist, wenn ich es nicht gewusst hätte.
Nee, aber man, also ich finde, man...
Aber das ist ja auch die Kunst.
Ja, das ist die Kunst, genau. Ich finde, okay, anders formuliert... Man hat einen vollen Geschmack, aber ich habe es ja auch gelesen, es hat 3,8, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Das finde ich halt, und das schmeckst du nicht. Und das ist ja wirklich die Kunst, was Justus gerade gesagt hat, ne? Dass du das so hinbekommst, dass es echt vollmundig schmeckt und dann aber nicht wie ein IPA, also im höheren Bereich angesiedelt ist zumindest, ne?
Genau. Das ist ja bei alkoholfreien Bieren noch viel schwieriger, aber das ist jetzt ja auch nicht das Thema, aber genau, bei so leichten Bieren, Alkohol ist halt auch ein Geschmacksverstärker, und der Daniel wird es vielleicht wissen, der auch schon öfter mal selber gebraut hat. Umso weniger Alkohol man im Bier hat, desto weniger Malz kann man auch zwangsläufig nur verwenden. Und da geht natürlich auch was von Restsüße und Körper normalerweise flöten, wenn man das nicht ganz, ganz, ganz clever anstellt.
Das stimmt. Es gibt wenig gute alkoholfreie Biere, ne? Also zumindest die ich bisher getrunken habe.
Wir können euch mal auch alkoholfrei schicken.
Ja, du, da gibt es mit Sicherheit auch also richtig gute.
Also wir haben jetzt inzwischen ein riesiges Sortiment und wir haben auch zum Beispiel ein unfassbar leckeres Radler inzwischen von Drygate aus Schottland. Ist auch gar nicht so teuer. Und das ist also, das geht, schlägt grob in die Kerbe von diesem Gösser, was ich aber persönlich immer noch relativ süß finde. Und das ist aber mit Zitronen, Limetten und Orangensaft und wirklich ganz natürlich. Oh. Und du hast fast gar keine Süße, aber das ist super erfrischend. Das ist gerne so ein Bier, was ich mir zu Dienstbeginn aufmache, wenn es hier 40 Grad in der Halle hat und man erstmal irgendwie was gegen den Durst trinken muss. Also dafür ist es echt perfekt und hat auch, eine, auch in Großbritannien eine lange Tradition. Da heißt es nämlich Shandy und nicht Radler.
Womit ja yes. quasi geklärt ist, was ihr bei der nächsten Runde ins Paket schicken könntet, ne?
Ja. Jetzt nicht schon wieder betteln.
Mann, Jonas, es reicht jetzt. Ne? So, so großzügig hier immer.
Dann also aber nicht so viel Werbung machen hier. Dann soll er uns nicht Brauer, von den leckersten Brauer,
Werbung machen.
Werbung. Er erzählt einfach aus seinem Leben. Also wie gesagt, wenn ihr auch in dieses wunderbare Erlebnis kommen wollt, brauert britische Biere. Euer Shop in Düsseldorf.
Da könnt ihr könnt das erleben. Natürlich auch irgendwo anders kaufen, aber diese Biere gibt es leider nur bei Leuten, die bei uns gekauft haben.
Dann glaube ich, gibt es sie auch teilweise in Hannover, aber schauen wir mal.
Ja, wir liefern auch, glaube ich, Läden in Hannover. Ich weiß jetzt nicht welche, aber.
Craft Beer Kontor, glaube ich, liefert da. Also zumindest, glaube ich, haben die Tempest, das müsste dann ja. Also, aber ich werde es beim nächsten Mal klären, wenn ich da bin. Also, ja, Justus, schön, dass du hier bist und auch schön, dass Daniel da ist natürlich und der Jonas und wir haben ja die große Einkaufsfolge.
Und der Philipp.
Ja, den hört er ja gerade. Wir haben heute die große Einkaufsfolge und wir haben uns da richtig gut vorbereitet. Ansonsten bereiten wir uns ja nicht so vor, sondern wir haben Umfragen vorher gemacht und wir haben so ein kleines Skript gemacht und haben uns wirklich, wirklich auf diese Folge vorbereitet, weil ja. wir ein geballtes Fachwissen heute bei uns haben mit genau. Justus und auch eine starke Meinung in vielen Themen hat der junge Mann aus Düsseldorf. Wobei, so jung bist du ja gar nicht mehr, ne? Oder?
Ich meine,
in der Mitte deines Lebens, ne?
Ja.
Ja, genau. Ja, so ist das. Ja, und deshalb fangen wir mal an mit dem Thema Einkaufen, oder?
Richtig.
Ja?
Ja.
Jonas.
Ja, soll ich mal das erste Umfrageergebnis in den Raum werfen?
Dass genau. wir mal, Jonas ist heute ne? unser Mann mit den Zahlen, ne? Der wirft immer genau. so von der Seite dann was rein.
Graf Zahl. Psst, möchtest du eine Zahl kaufen?
Ja. Aber dann blitzen tut's doch bei Daniel gerade, oder nicht? Wie war das?
Ja, ja.
Pass auf. Und zwar starten wir mal die Diskussion mit der Frage, wo kauft ihr überwiegend ein? Und dazu spiele ich euch jetzt mal eine Statistik rein. Achtung. Und zwar, das klappt ja hervorragend.
Das ist immer herrlich, das ist wie in Meetings, wenn einer sagt, warte mal, ich teile mal kurz meinen Bildschirm oder so, ne?
Ja, lies doch vor, Junge. Ja.
Lies doch vor.
In Google Chrome funktioniert das auch nicht mal eben, deswegen lese ich es vor. Ist sonst für die Hörer auch sehr spannend.
Er hat 3 Stunden eine PowerPoint vorbereitet. Ja. Die kann er jetzt nicht zeigen. Ja.
Und zwar viele Grüße an die zahlreichen User bei Twitter, die uns da geholfen haben. Ich habe gefragt, wo kauft ihr überwiegend auch. Ein? Und von immerhin 74 abgegebenen Stimmen haben 95% sich für Supermarkt entschieden und nur 5% für den Wochenmarkt. Das ist schon mal eine Ansage, finde ich.
Aber gab es nur diese 2 Möglichkeiten?
Ja.
Oha.
Ja.
Aber es ging ja darum, dass man erstmal quasi eine Tendenz hat.
Zwischen gut und böse.
Ob die Leute jetzt schon, quasi jetzt, den genau, Anspruch. Genau,
die 95% können jetzt abschalten.
Ja. Die haben wir jetzt aussortiert. Euch wollen wir hier nicht. Geht weg. Aber du bist ja, also bei Twitter bist du ja eine geile Sau anscheinend, ne?
Anscheinend.
Ja, ich habe mir da ein bisschen Hilfe geholt von Leuten, die ein paar mehr Follower haben und die haben das schön geteilt und so. Das ging dann relativ schnell. Das war ganz
gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja er ist gewitzt, ne?
Ja, unser aber Elon Musk aus Hannover.
Aber was machen wir denn mit so einer Aussage, mit so einer Statistik? Was sagt uns denn das?
Ja, ist ja normal, dass das so ist.
Ach so.
Gerade als Städter, weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die meisten Städter sind und dass die jetzt nicht sagen, oh komm, Schatzi, fahren wir noch mal kurz zum Wochenmarkt, sondern du machst halt deine Einkäufe halt entweder mal nach der Arbeit wir kommen dann gleich noch zu einer anderen Frage, ob wir dann eben auch, ob es wirklich einen Wocheneinkauf noch wirklich gibt. Ja, dass du dann da, glaube ich, vielleicht für die meisten innerhalb einer Stadt wahrscheinlich ein Wochenmarkt auch vielleicht jetzt schlechter erreichbar ist und höchstwahrscheinlich auch für die meisten eine Preisfrage darstellt.
Ja, das glaube ich
ja.
auch.
Ja.
Meint ihr denn, dass deutlich mehr Leute auf dem Wochenmarkt kaufen würden, wenn er quasi nicht nur einmal die Woche von 9 bis 13 Uhr am Dienstag stattfinden würde, sondern ich übertreibe mal jeden Tag und auch zu anderen Uhrzeiten, dann wäre doch sicherlich die Spanne ein bisschen größer von Leuten, die da auch einkaufen würden, mal von denen, denen das vielleicht zu teuer ist, mal abgesehen, oder? Also dieses starre Konzept, dass es nur an einem Tag der Woche einen halben Tag lang läuft, ist ja vielleicht so ein bisschen das Problem eines Wochenmarkts im Jahr 2022, oder?
Also wir haben ja auch einen Stadtmarkt in Augsburg, den kannst du eben ja nicht nur einmal pro Woche hingehen, sondern kannst du immer hingehen. Ich glaube, dass dieses Konzept des Wochenmarktes, glaube ich, halt auch nicht anders funktioniert, aufgrund der Leute, die dort was verkaufen, oftmals. Entweder sind das halt auch, ich weiß ja nicht, vielleicht sind es ja teilweise auch fahrende Händler praktisch, die dann irgendwie von Wochenmarkt zu Wochenmarkt tingeln. Könnte ich mir vorstellen. Aber das ist, glaube ich, für die dann wieder, glaube ich, gar nicht wirtschaftlich ist, wenn die da jeden Tag aufkreuzen.
Ja, und zumal es ja dann auch, man muss sich überlegen, was ist denn der Unterschied zu einem normalen Händler, der Wochenmarkt? Also, wenn ich jetzt in Hannover, in Linden, wo wir gewohnt haben, da war dann Dienstags- und Samstagswochenmarkt. Und Samstags war wirklich, da sind wir auch öfter hingegangen, weil es einfach ein schöner Markt ist, auch tolle verschiedene Stände. Aber man muss natürlich auch sagen, und Daniel hat es ja auch so ein bisschen schon angesprochen, es geht natürlich auch so ein bisschen ins Geld, finde ich, Markt, ne? Weil das natürlich nicht ganz günstig ist. Wenn du da zum Beispiel Fisch kaufst, als Beispiel, das war immer doch schon ganz interessant preislich, sage ich mal. Und auch Obst ist natürlich teurer als im Supermarkt. Aber ich finde, du kannst halt mit den Händlern, die es dann meistens auch selber anbauen oder so, noch ins Gespräch kommen. Und die erzählen ja auch eine Story und dafür zahlst du natürlich dann auch gerne mehr, wenn du irgendwo einen Biohof kaufst und du weißt, wo es herkommt oder so, ne? Also ich finde persönlich ist für mich halt dieser Wochenmarkt so einmal in der Woche was Besonderes. Du gehst halt hin und wir haben ja hier in der Gemeinde auch einen Wochenmarkt, der ist donnerstags immer. Und da sind dann Händler hier aus der Gemeinde und jetzt auch nochmal, was Daniel gerade gesagt hat, wenn es jeden Tag wäre, es wird nicht funktionieren, weil zum Beispiel bei uns auf dem Wochenmarkt gibt es auch Stände, die sind nur alle 2 Wochen da, zum Beispiel unser Nachbar, der dann da seinen Honig verkauft oder so, ne? Und für den wird sich gar nicht lohnen, jeden Tag da zu verkaufen, ne? Also alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen, wenn der da ist, dann funktioniert das halt, ne? Und
bevor wir Justus da zu dem Thema nochmal zu Wort kommen lassen, möchte ich gerne nochmal einschieben, dass ich trotzdem der Meinung bin, dass das Konzept Wochenmarkt mit der Uhrzeit doch deutlich an einer großen Käuferschaft vorbeizielt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Familie, die vielleicht finanziell so gut situiert ist, dass sie sich den Einkauf dort durchaus leisten könnte. Wir sind uns auch einig, dass in den meisten Familien mit Kindern, wo die Kinder in die Kita oder in die Schule gehen, sind beide Eltern berufstätig. Und der normale Wochenmarkt ist wochentags in der Regel so von 9 bis 12. Wenn du um 12:30 hinkommst, kannst du noch so zwischen den übrig gebliebenen Tomaten ein bisschen wühlen und bist froh, wenn irgendwie der Apfelmann noch ein paar Äpfel da hat. Aber eigentlich so die schönen Dinge sind dann eigentlich schon weg. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ganz im Ernst, welche berufstätige Familie soll denn da einkaufen? Also eigentlich ist es doch von der Uhrzeit her ein Konzept für Leute, die entweder nur halbtags arbeiten oder für Senioren, die sowieso nichts anderes zu tun haben, oder?
Ja, natürlich. Also ich denke halt schon, das sind auch weit ein Wochenmarkt, das ist ja, glaube ich, was du halt früher auch so hattest und wie du halt dann früher auch meistens eingekauft hast, als es eben noch nicht diese Einzelhandelsstruktur gab, die du hattest.
Ja, und früher vielleicht auch, weil du immer, ist jetzt eine Theorie, immer eine Person im Haushalt hattest, die Zeit hatte, einkaufen zu gehen. Heute hast du in der Regel in der Ehe Mann und Frau, vollberufstätig und nicht so wie früher. Frau ist eh den ganzen Tag zu Hause, dann kann sie auch einkaufen gehen. Das hast du ja kaum noch.
Ja, ja. Und ja, aber ich glaube halt, dass halt eben die Leute, die im Wochenmarkt einkaufen gehen, gehen deswegen da einkaufen, weil halt eben dieses Gesamtkonzept da ist, dass du halt auch, das ist halt, glaube ich, jetzt, wenn man es überspitzt darstellen möchte, glaube ich, jetzt schon so auch seniorenfreundlich, wenn du dann noch so ein Pläuschchen halten kannst mit einem Verkäufer und so und sagen, ja, hier, Herr Mayer, was ist denn gerade noch gut und so. Dass da, glaube ich, auch eine andere Interaktion auch stattfindet, auch von Seiten der Verkäufer. Das ist halt eben auch schon mal was ganz anderes als so ein normaler Supermarkt, der ja sehr ja, verkaufsorientiert arbeitet.
Kannst du froh sein, wenn der von Bananen von Äpfeln unterscheiden kann, oft, ne?
Und, ja, aber ich finde, also manche Sachen kaufe ich ausschließlich auf dem, bei uns ist es der Stadtmarkt, nicht der Wochenmarkt. Manche Sachen kaufe ich ausschließlich da. Ich kaufe ausschließlich meinen Lachs dort bei einem Fischhändler. Das ist dann teurer. Gut, wir nehmen halt dann, wir kaufen nicht oft Lachs. Es ist halt immer eine Lachsseite, wenn wir irgendwie Graflachs machen. Mhm. Und ja, der kostet dann halt seine 70 Euro oder so.
Die halbe Seite, also der halbe Lachs.
Eine Lachsseite, ja.
Oh, das muss man wollen, also.
Ja. Ja, 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 will ich. Ja.
Will ich. Justus, was sagst du in Düsseldorf zu dem Thema? Warum kaufen so wenig Leute? In dem Fall bei Twitter muss ich dazu sagen, ich habe vorwiegend die Familien angefragt. Also in dem Fall ist die Statistik quasi von Familien geprägt. Aber warum ist das so? Was ist deine Meinung dazu?
Naja, also dieses mit den, dass nur so wenige Tage die Woche ist oder nur an einem Tag in der Woche, ist bei uns in Düsseldorf zumindest jetzt nicht so. Also es gibt in der Stadt mehrere Wochenmärkte, die zumindest irgendwie, weiß nicht, 5 Tage die Woche geöffnet haben quasi. Dann ja, gibt es auch einen großen Markt, den Karlsplatz, quasi im historischen Stadtzentrum. Der hat, ja, die meisten Stände haben, glaube ich, sogar 6 Tage die Woche auf. Aber natürlich auch zu Zeiten, wo man, ja, als berufstätiger Mensch oder vielleicht auch als Mensch teilweise, der mal gerne ein bisschen länger schläft, jetzt auch nicht unbedingt Zeit hat einzukaufen. Wir haben zum Beispiel, einen Wochenmarkt tatsächlich ist auf meinem Weg zur Arbeit. Der ist samstags und, ja, wenn du da um 12 Uhr bist, dann machen die langsam schon zu.
Kriegst du die so. Schnäppchen noch, ne?
Und das ist halt zumindest, also wenn ich jetzt irgendwie freitags hier bis 1 Uhr nachts den Laden mache, ist das irgendwie ziemlich an der Realität dabei. Gut, andere Leute gehen möglicherweise dann früher ins Bett und schaffen das noch. Aber klar, diese Zeiten sind bestimmt ein Grund, die Preise sind bestimmt auch ein Grund, ne? Aber ja, vielleicht muss man sagen, ist die Umfrage auch so ein bisschen, zielt das sehr darauf ab, ob man auf dem Markt oder eben woanders einkauft, ne? Weil es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Wir haben ja auch, glaube ich, was wir später noch besprechen, irgendwelche ja, landestypischen, in Anführungsstrichen, Supermärkte oder Lebensmittelgeschäfte, Feinkostläden, wie auch immer. Wir haben auch, viele Leute kaufen ja auch bei diesen ganzen Bringendiensten, nenne ich es mal, ohne Markennamen zu nennen, ein, ne? Die nach so einer Affenart benannt sind oder andere, also in der Stadt, am Land gibt es wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Meine Freundin macht das auch manchmal gerne so um kurz vor 10 nochmal, oh, ich habe Waschmittel vergessen und eine Tiefkühlpizza wäre auch noch gut und dann bringt auch gleich nochmal eine Flasche Sekt mit, keine Ahnung. Das ist natürlich auch eine Sache, die, glaube ich, zumindest in den urbanen Regionen inzwischen viele Leute nutzen, was natürlich was ganz anderes ist als der Wochenmarkt. Du musst doch nicht mal deine Wohnung verlassen, um da einzukaufen quasi, ne? Und es ist in teilweise 5 Minuten oder sogar schneller da. Also das ist ja richtig gruselig, aber es ist so, ne? Das machen viele Leute, oder dann gibt's was, wir jetzt auch zum ersten Mal ausprobiert haben, ja auch diese Bio-Kisten, gibt's wahrscheinlich auch woanders in Deutschland, wo du dir quasi, ja, wöchentlich so eine Kiste mit so einem Bioladensortiment, meistens Obst und Gemüse, manchmal kannst du auch noch andere Sachen dazu bestellen, kaufen. Es gibt ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten, als eben auf dem Wochenmarkt oder in, ja, so einem Supermarkt einzukaufen. Vielleicht liegt's auch ein bisschen daran, dass das so, in Anführungsstrichen, eindeutig ausgefallen ist.
Ja. Es gibt übrigens, wo wir gerade beim Thema, Zugänglichkeit von Wochenmarktprodukten für die arbeitende Bevölkerung. Da gibt es jetzt, breitet sich, glaube ich, gerade in Deutschland aus, eine Plattform, die nennt sich Wochenmarkt24, glaube ich. habe ich neulich irgendwo die Werbung für gesehen. Und da kannst du quasi online aus dem Sortiment von allen Erzeugern, die mitmachen, kannst du quasi dir deinen Einkauf zusammenstellen, online zusammenklicken, bezahlen. Und tatsächlich ist es so, dass dir das in der nächsten Nacht noch nachts vor die Tür stellen. Also es kommt dann nicht erst am nächsten Tag tagsüber, wenn du eh nicht da bist, sondern es wird nachts vor deine Haustür geliefert. Also scheinbar kommen jetzt so langsam die ersten Ideen, wie man... ja, genau. Wurde hier in der Zeitung veröffentlicht, ja. Also scheinbar merken auch die Erzeuger oder Anbieter von frischen Lebensmitteln, von Obst und Gemüse, dass man unsere Generation irgendwie anders ansprechen muss.
Gemacht werden muss.
Ja.
Ja.
Ja, es gibt jetzt immer mehr Wege, ne? Also es gibt jetzt auch hier, was ich schon gelesen habe, bald auch irgendwelche Lieferdienste, die dann eben nicht nur das Supermarktsortiment liefern, sondern auch speziell für asiatische Lebensmittel oder für so, weiß ich nicht, türkisch-arabisch, halal, was auch immer, Lebensmittel.
Asiatisch habe ich jetzt, glaube ich, auch in Hannover gesehen, Lieferservice schon, der nur asiatische Sachen macht oder so. Das ist
aber jetzt, dann kann ich auch mal nochmal jetzt eine Frage in die Runde. Würdet ihr, also gerade so Obst und Gemüse, würdet ihr euch das liefern lassen? Ist das nicht auch irgendwie so, dass man sich das lieber selber aussuchen möchte, wo man das einkauft?
Ich habe
es in der
Vergangenheit schon gemacht, dass wir bei, als Rewe das eingeführt hat, Rewe-Lieferdienste, ne? Also in der Stadt, dass wir da bestellt haben, und wir hatten das hier jetzt auf Land, haben wir es auch schon gemacht, wenn wir gemerkt haben, okay, es wird jetzt knapp oder so, weil wir irgendwie abends Freunde da haben oder so und im Voraus, dann haben wir das auch gemacht und es hat eigentlich ganz gut gepasst. Und qualitativ war das Gemüse soweit auch immer in Ordnung. Es ist halt eine Rewe-Qualität dann, ne? Wir haben ja hier auch immer Diskussionen über Qualität von Gemüse und Obst. Also ich hatte keine schlechten Sachen da oder so, ne? Also ich glaube, wenn du Pech hast, kriegst du in einem Rewe-geführten Markt oder Edeka oder wer alles anbietet, kriegst du, wenn du Pech hast, schlechtere Qualität, als weil die das ja nicht über den Supermarkt drehen, sondern die haben ja eigene Standorte, und ich glaube, die können sich gar nicht erlauben, dass du da irgendwie angegrabbelte Bananen bekommst oder so. Weil das ist ja für die auch Kosten. Die liefern es dir und du reklamierst es und behältst es ja wahrscheinlich dann. Und also ich glaube, dann bestellst du vielleicht beim nächsten Mal wieder nicht, dann machen die ihr eigenes Konzept kaputt. Also ich glaube schon, dass das irgendwie qualitativ zumindest dem Standard von denen entspricht, was Frische angeht. Also zumindest war das bei uns so. Geil ist es natürlich dann, wenn du das dann mitbekommst, da kommt der Fahrer und sagt, ja übrigens, wir hatten keine Bananen. Ne? Und du sagst, schade, ich wollte heute einen Bananenshake machen. Hätte ich mal vorher wissen müssen, ne? Als Beispiel. Aber gut.
Ich habe Ihnen Frikadellen mitgebracht.
Ich habe ihn, ja, genau.
Naja, aber das ist ja auch so ein bisschen, also das haben wir, glaube ich, ja auch noch irgendwie als Thema. Natürlich kannst du dir das dann irgendwie, dir die Banane nicht aussuchen, oder bei so einer Öko- oder Bio-Kiste kannst du dir eben noch nicht mal wirklich aussuchen, was du kriegst. Dann stellen die einfach irgendwas zusammen und schicken die das. Aber naja, also das ist halt auch dann einerseits eine Frage von Nachhaltigkeit, ne? So, und zum anderen ist das auch... hatte ich ja auch schon im Vorfeld mal erwähnt, so eine Frage, was ist denn gerade überhaupt in guter Qualität verfügbar? Und wenn du jetzt, Bananen wachsen ja eh nicht irgendwie in der Region und auch nicht annähernd, aber wenn du jetzt irgendwie so, das würde ich jetzt eher auf Gemüse beziehen, weiß ich nicht, wenn irgendwie der, keine Ahnung, der Chicorée gerade nicht so geil ist, dann willst du den vielleicht auch gar nicht haben.
Ja.
Und dann stellen die dir halt das zusammen, was sie gerade gut verteilen können und was gerade auch in einer zufriedenstellenden Qualität verfügbar ist. Da muss man sich halt auch so ein bisschen danach richten, ne? Also das ist halt was anderes als, wenn du dir einfach dein Kochrezept raussuchst, du gehst in den Supermarkt und stellst dir dann nach der Einkaufsliste deine 20 verschiedenen Zutaten zusammen, egal in welcher Qualität die sind, weil steht ja im Rezept. Und da waren wir auch, oder war ich auch ja kurz bei Paul Bocuse, geht ja auch so ein bisschen darum, irgendwie zu gucken, was kriege ich denn? Was spricht mich überhaupt an? Was ist in der vernünftigen Qualität verfügbar? Oder vielleicht auch zu dem Preis, den ich bezahlen will, kann, was auch immer. Und was mache ich dann daraus? Und nicht irgendwie, ich brauche jetzt XYZ und auf Teufel komm raus, hole ich mir das jetzt. Auch wenn ich in vielleicht 20 verschiedene Läden fahren muss oder so dafür.
Ja. Aber das Diese Aussage oder dieses Zitat hast du ja schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe irgendwann, glaube ich, mal rausgehauen.
Ja.
Und da frage ich mal leicht provokant, ist das nicht eine Herangehensweise, die einerseits total Sinn macht, gerade ein bisschen klingt sie auch so, als sei sie so besonders gut umsetzbar in der Gastronomie oder vielleicht in Haushalten, wo man entweder alleine oder mit seinem Partner, seiner Partnerin wohnt. Aber die Frage, die ich mir stelle, inwiefern ist das denn für zum Beispiel Familien mit Kindern umsetzbar? Ich weiß, dass es genug Familien gibt, die sich am Wochenende hinsetzen und einen Essensplan für die Woche schreiben, ne? Weil das sozusagen für den Haussegen Sinn macht, wenn jedes Kind irgendwie zweimal die Woche sich überlegen darf, was es zu essen gibt. Und dann schreiben die einen Wochenplan, Montag bis Freitag, und dann ist jeder Tag vorgegeben. Wie soll das dann zusammenpassen?
Naja, wie soll das zusammenpassen? Also, ich meine, klar gibt es unterschiedliche Geschmacksvorlieben. Und meine Kinder sind ja zum Beispiel alle vegetarisch, und denen setze ich natürlich keinen Lachs vor oder so, ne? Also, man muss ja schon so ein bisschen gucken, aber auch, wir haben schon tausendmal darüber geredet, ich gehe auch sehr gerne im italienischen Supermarkt einkaufen. Und da ist das halt, obwohl es ja ein, ja, Kleinst-Supermarkt ist, könnte man sagen, sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, da kommst du dahin, da gibt es überhaupt kein frisches Obst und Gemüse. Gut, da musst du das halt woanders kaufen, ne? Du kannst ja nicht nur aus, weiß nicht, Konserven und Milchprodukten und Nudeln kochen oder so. Aber ja, dann kommst du da hin und in der einen Woche gibt's halt keine Lasagnennudeln und dann gibt's halt keine Loni, ne? Also gut, das ist Lasagnennudeln, das liegt halt daran, dass die irgendwie sowas nicht bevorraten. Das ist jetzt nichts, was man aus, weiß nicht, irgendwelchen saisonalen Gründen oder so nicht bevorraten kann, aber oder du siehst irgendwie einen ganz besonders tollen Käse und denkst dir dann, ja, dann mache ich heute damit mein Gericht und nicht mit dem anderen Käse. Und ich finde, das kann man auch trotzdem auch mit einer Familie, mit Kindern irgendwie umsetzen, weil man ja trotzdem noch irgendwie die individuellen, weiß nicht, Geschmackspräferenzen da, ja, mit einbeziehen kann.
Aber man könnte sich ja die Lasagneplatten dann auch einfach im Supermarkt holen, oder?
Da gibt's die aber nicht.
Wie?
Nicht die, die er haben will.
Genau.
Ja. Jetzt lenke ich mal galant zur nächsten Umfrage rüber. Findest du denn, dass die anders schmecken beim Italiener, die Lasagneplatten?
Auf jeden Fall.
Ja, das klingt jetzt erstmal so provokant, finde ich auch gut, die Frage, aber also klar, wenn ich jetzt in so einen richtig gut sortierten deutschen, sag ich jetzt mal, Gourmet-Supermarkt gehe, dann kriege ich da auch irgendwie einigermaßen frische Lasagneplatten so. Und ob dann jetzt die italienischen sind, natürlich immer noch besser, aber die könnte ich jetzt auch nehmen. Und es gibt natürlich auch Wochen, und da sind wir wieder beim Thema, da verrate ich mich jetzt selber so ein bisschen, wenn die Kinder jetzt unfassbar Bock auf Lasagne haben und beim Italiener gibt es keine Lasagneplatten, ja, dann muss man halt die von Barilla nehmen. Ne? Bringt auch keinen um, aber ist halt nicht toll. So, ne? Also klar kann man das auch im deutschen Supermarkt kaufen, aber es gibt andere Sachen, die kriegst du nicht. Wenn ich jetzt irgendwie Orecchiette con le Cime di Rapa machen möchte und es gibt keine Cime di Rapa beim Italiener, dann kriege ich den mit Sicherheit nicht beim Rewe, Edeka, und mit ein bisschen Glück beim großen Wochenmarkt, aber ist auch unwahrscheinlich. So. Dann kann ich es halt nicht kochen. Punkt.
Ja, da möchte ich an dieser Stelle unsere zweite Umfrage raushauen. Und zwar haben wir 62 Leute befragt, wo kauft ihr regionale Spezialitäten anderer Länder, wie zum Beispiel Büffelmozzarella oder asiatische Produkte. Und 68% haben angeklickt das Motto-Regal im Supermarkt. Und immerhin 32% haben den italienischen bzw. asiatischen Supermarkt, also eben den Spezialmarkt, ausgewählt. Das wiederum überrascht mich, dass immerhin 32%.
Ne? Ja, Drittel. Das ist ja nicht schlecht.
Ich hatte gedacht, es sähe schlimmer aus. Also wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen uns drüber lustig gemacht über diese Motto-Regale, ne? Wenn dann irgendwo bei irgendeinem Supermarkt für irgendeine Woche die großen Italien-Wochen im Prospekt stehen und dann siehst du da immer so schlecht gemachte Werbung mit Flagge und irgendwie dann vielleicht noch ein, zwei Wahrzeichen Italiens und dann so 10 Produkte, die total langweilig sind, werden dann da groß aufgebauscht. Ich glaube, die kennen wir alle, diese Prospekte. Und darüber haben wir uns ja so ein bisschen beömmelt, sage ich mal. Aber scheinbar lassen sich da auch nicht alle von locken, ne? So sagt es zumindest die Umfrage.
Naja, aber also 68%, die das noch im Supermarkt kaufen, ist ja jetzt nicht so wenig. Ne? Also ist ja schon irgendwie jetzt keine vernichtende, aber schon eine relativ klare Mehrheit, oder nicht?
Ja.
Das stimmt. Aber ich hätte es tatsächlich schlimmer erwartet. Das wollte ich eigentlich sagen.
Ja, aber warum ist das so? Warum gehen Menschen nicht in Spezialitätenläden einkaufen?
Kann ich euch sagen. Zum Teil beantworte ich es euch.
Ja, dann gerne.
Wir heute hier zusammen sind, ja. Weil vielleicht, weil sie vielleicht nicht die Möglichkeit haben. Weil, wenn ich jetzt italienisch kochen will, fahre ich 3 Gemeinden weiter in den italienischen Supermarkt oder fahre ich in die Stadt, das sind auch eine halbe Stunde, nur um mir irgendwelche Zutaten für ein Gericht zu kaufen. Nee, ich mache es andersrum. Ja. Ich fahre, wenn ich in der Stadt bin, sage ich, okay, ich will vielleicht das Gericht mal irgendwann kochen und dann kaufe ich diese speziellen Zutaten, aber ich habe gar nicht hier vor Ort die Möglichkeit, so die Zutaten, also in der Qualität in einem Fachmarkt zu kaufen. Da geht's ja schon los. Also muss ich dann entweder sagen, okay, ich gehe zu einem Rewe, ich gehe zum Edeka oder ich gehe zu einem Famila, der bei uns relativ groß ist und dadurch ein großes Sortiment hat bei uns in der Gemeinde und sag halt, okay, ich gehe jetzt da in dieses Spezialitätenregal, was es da gibt, ne? Also, das ist für mich schon mal, das ist ein Grund. Ansonsten verballere ich ja meine Arbeitszeit oder beziehungsweise also die Zeit, meine Freizeit sozusagen, damit, dass ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde irgendwo hinfahre, da dann einkaufe und dann wieder eine halbe Stunde zurück. Das heißt, ich habe schon mal eine Stunde nur für 3 Zutaten gekauft, verbraucht.
Ich würd mich da ein bisschen anhängen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus A, Bequemlichkeit, B, hat es sicherlich auch hier und da was mit Kosten zu tun und C hat es sicherlich auch mit Erfahrung zu tun. Also mit vielleicht dem Mangel an Erfahrung, was es ausmachen kann, wenn ich mir die Nudelplatten oder die frischen Nudeln aus dem italienischen Markt hole. Wenn ich das alles noch nie ausprobiert habe und quasi überzeugt davon bin, dass es einen Mehrwert hat, dann tue ich mir weder die Mehrzeit der Fahrerei an, noch das Mehr an Kosten und nehme dann den bequemen Weg, weil ich sage, Lasagne geht auch so und das letzte 10% an vermeintlich besserem Geschmack, das klemme ich mir.
Ja, aber wenn du einmal, und deshalb, wenn Justus jetzt sagt, das mit seinen Lasagneplatten, das ist auch eine Sache, also ich habe auch richtig Bock, mal solche Lasagneplatten zu probieren, weil ich natürlich dann die kaufe von Barilla oder ich kaufe irgendwo war in der Metro, wenn ich andere.
Die kaufe ich ja auch, ne? Also.
Ja, aber wenn du dann sagst, es macht nicht so Spaß oder es schmeckt halt anders, dann habe ich schon Lust, dann mal eine andere Qualität oder so zu probieren. Es ist ja bei mir so, wenn ich, als ich in der Metro war und ich habe da die Gnocchis gekauft, die frischen aus Italien, also direkt aus Italien, wenn du die einmal gegessen hast, danach isst du nie wieder irgendwelche anderen. Also wir essen jetzt das nur noch, wenn wir sagen, Wir, und selbst das wird ja jetzt nicht die beste Qualität sein, die es gibt, sage ich mal, bei der Metro, ne?
Da fühlt aber sich jemand hart getriggert.
Ja, aber es ist ja schon mal, für mich ist es ja schon mal.
Springen gleich die Augen raus, ne?
Ein Upgrade, dass ich sage, okay, ich habe jetzt schon was Besseres und selbst das ist vielleicht, wenn überhaupt, Mittelmaß, ne? Aber deshalb kann ich das, was Justus sagt, in weiten Teilen auch nachvollziehen und, aber er legt ja auch viel anderes, und das kommt, wir kommen ja auch gleich noch, wie oft man einkaufen geht, vielleicht drauf. Er legt ja auch noch einen ganz anderen Augenmerk. Ich meine, ja. Er liegt natürlich auch in der Stadt, ne? Auch Daniel irgendwo, wo man sagt,
Nein.
Okay, Daniel
ich
nicht.
Dafür auch.
Aber Justus ist ja nun auch in der Stadt und der hat halt seinen Supermarkt da und da geht er dann hin und da geht er vielleicht auch einmal mehr in der Woche hin oder so, weil er da auch Bock drauf hat und richtet danach seinen Essensplan aus. Und ich glaube nicht, dass Justus jemand ist, der sagt 3 Wochen vorher, ich koche jetzt das.
Nee.
Er sagt vielleicht, heute habe ich Bock da drauf oder ich habe morgen Bock da drauf und danach richte ich das aus. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, das vor Ort zu kaufen, das ist richtig geil. Ne? Aber
und jetzt muss ich,
hätten es nicht.
Möchte ich da auch nochmal einhaken. Und ich glaube, du musst es, glaube ich, jetzt ein bisschen zu differenzieren, glaube ich, zwischen so italienischen Supermärkten und asiatischen Supermärkten. Ich glaube, Leute gehen, glaube ich, eher seltener in einen italienischen Supermarkt, weil sie meinen, das, was ich für italienische Sachen, für eine italienische Soße kaufe, kann ich auch im Supermarkt bekommen.
Ja.
Weil, erstens, sie kennen halt nicht, wie das halt auch anders sein könnte oder eben wie. Es gibt auch gute, zum Beispiel auch gute Dosentomaten, auch eben im deutschen Supermarkt, hier die von Mutti.
Ja.
Es gibt aber auch noch andere gute, die du auch so da im italienischen Supermarkt bekommst. Aber du bist dann, glaube ich, in einer Bequemlichkeit. Oder vielleicht noch, wir hatten ja auch mal dieses Thema, würdest du jetzt dir eine Carbonara machen und machst du die mit Speck oder machst du die mit Guanciale?
Ja.
Ja.
Das, was du bekommst, ich würde sie mit Speck machen natürlich.
Und genau, weil die Leute denken, ja, passt doch. Und im asiatischen Supermarkt ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, dass die Leute da, glaube ich, vielleicht manchmal ein bisschen überfordert sind. Ja. Weil sie denken, oh, das kenne ich alles irgendwie nicht und ist alles irgendwie so fremd.
Das ist ja oft komisch sortiert. Also es gibt ja auch solche, hier in Düsseldorf, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, gibt es natürlich unzählige, auch sehr landesspezifische oder regionalspezifische asiatische Supermärkte. Aber du hast ja so, der klassische Asiamarkt bildet ja quasi in Anführungsstrichen sehr, sehr große Teile von Asien ab. Also dann hast du teilweise irgendwie indischen Sachen neben philippinischen und japanische und koreanische und in Anführungsstrichen chinesische. Und das ist ja alles da. Und wenn du jetzt irgendwie einfach nur da einkaufen willst und hast jetzt eigentlich nicht so den Plan, natürlich bist du da vollkommen verloren. Ja. Weil du kennst ja auch, weiß nicht, im schlimmsten Fall irgendwie 70-80% der Zutaten vielleicht sogar gar nicht.
Ja, aber du gehst doch, aber wenn du in den Supermarkt, also ich glaube, ein italienischer Supermarkt ist dann einfach einfacher, sich zurechtzufinden, aber du gehst doch in einen asiatischen Supermarkt, entweder weil du irgendwie Bock auf was Neues hast oder weil du dich mit der Küche auseinandersetzt und sagst, okay, ich brauche jetzt die Zutaten oder so. Du gehst doch nicht da rein und sagst, ohne dass du irgendeinen Plan hast, oder?
Ja, aber dann mach dir mal den Spaß draus und geh in den asiatischen Supermarkt und du möchtest Sojasauce kaufen.
Ja gut, da gibt es 36 verschiedene Sorten aus 36 verschiedenen Ländern.
Ja. Genau.
Ja, ja.
Und das ist schon mal was, wo du dich, glaube ich, mal auch ein bisschen erschlagen fühlst. Wo du dich, glaube ich, noch mal erschlagen fühlst, sind auch die Frischsachen, gerade auch so diese ganzen Kräutersachen, die du im Asialaden bekommst, die wird, glaube ich, jetzt kein normal Deutscher einfach mal so mitnehmen, weil du überhaupt nicht weißt, was du damit anfangen sollst.
Die sind ja auch teilweise unverständlich beschriftet. Also das ist zumindest bei uns so. Also wenn du jetzt nicht wirklich so ein totaler Nerd bist wie einige hier und dann da hingehst und weißt, okay, ich erkenne jetzt, wenn ich die Pflanze sehe, das ist jetzt irgendwie vietnamesischer Koriander, dann steht da irgendwas, vielleicht auf Niederländisch, vielleicht auf Deutsch, vielleicht auf Englisch oder irgendein Kauderwelsch und du hast einfach überhaupt gar keine Ahnung, was das ist. Selbst wenn du, und zum Beispiel, es gibt ja auch gerade in asiatischen Supermärkten viele von diesen Kräutern, die relativ gleich aussehen, so diese ganzen Basilikum-ähnlichen Sachen zum Beispiel. Ob du jetzt das Holy-Basilikum, das Thai-Basilikum, das weiß ich nicht was, und wenn das nicht richtig beschriftet ist, dann bist du, selbst wenn du nach den Zutaten für dein Rezept aus dem Thai-Kochbuch suchst, ja vollkommen
verloren.
Lost. Ja. Das ist im italienischen Supermarkt ja teilweise auch so. Also,
ja.
Was ich erkläre den Leuten immer, was das ist.
Was man auch nicht vergessen darf, ist, glaube ich, dass viele Leute, die sich irgendwie vornehmen, ich kaufe heute mal irgendwie 2-3 asiatische Produkte, weil wir irgendwie asiatisch kochen wollen, die nehmen dann im Supermarkt, in dem Regal, wenn wir jetzt bei dem Thema Sojasauce bleiben, dann hast du ja in einem gut sortierten Supermarkt hast du wahrscheinlich so, ja, ich würde sagen, 3 oder 4 verschiedene Sorten oder Firmen, die Sojasauce anbieten. Ja. Und wenn die dann sagen, oh, ich will jetzt ein bisschen authentisch und landestypisch vom Geschmack her, dann nehmen die einfach nicht das Ding von der Rewe Eigenmarke, sondern dann nehmen die das, wo irgendwie Bamboo Garden dran steht. Ne? Also man nimmt dann sozusagen einfach das Produkt, was am asiatischsten aussieht. Und dann denkt man hätte sozusagen den Geschmack Asiens im Topf.
Ja, manche Sachen eben jetzt von diesen neuen Herstellern oder eben auch dieses Bamboo Garden jetzt nicht so, aber es gibt so manche Sachen auch hier mittlerweile in den deutschen Supermärkten, die auch ganz gut sind. Das sind aber dann mehr auch so diese neueren Marken. Gerade jetzt eben hier auch bei unserem Rewe, der hat manche Sachen, die so in den Thai-Curry-Bereich gehen, die auch an sich gut schmecken. Was aber halt da immer noch das Problem ist, sie sind halt eben immer noch sehr eingedeutscht, gerade was Schärfegrad anbelangt und sowas. Klar, so ein deutscher Gaumen, für den ist das, glaube ich, schon gut. Den hat er auch, glaube ich, jetzt. Und klar, wenn du auch Kinder hast und sowas, dann kannst du auch nicht scharf kochen unbedingt, wenn die es nicht gewohnt sind. Und aber ja, dann hast du, glaube ich, In dem jetzt heutzutage in einem sehr gut sortierten Supermarkt hast du, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so unbedingt jetzt das Bedürfnis, dass du mal sagst, okay, ich gehe jetzt doch mal in den Asialaden, vielleicht ist es da noch mal ein bisschen anders, weil du kriegst halt hier alles. Sonst das Normale. Wenn du normal in einem normal deutschen Grad ausländisch kochst.
Wenn wir neudeutsch sind, nachdem wir schon Lost hier erwähnt haben, könnte man sagen, man ist dann in so einer Bubble.
Bisschen, ne?
Ja, apropos Bubble. Ich habe da
Bubbelwasser.
Ich habe schon wieder eine trockene Kehle.
Ja, ich sowieso hier in meinem Büro unterm Teerpappedach. Also,
Da sind doch 20 Grad draußen, stelle ich mir nicht so an heute.
Gut, dass ich hier keinen Thermometer habe, sonst.
Ja, du bist halt ein heißer Typ.
Aber das stimmt.
Aber das nur am Rande.
Was habt ihr denn da jetzt für ein Bubbelwasser?
Die große, lange, weiße Wolke. Long White Cloud von Tempest. Ist ein New Zealand Extra Pale. Ist jetzt mal wieder, weiß nicht, ob wir schon jemals darüber gesprochen haben, aber in diesem ganzen hopfigen Bereich gibt es ja sehr viele erfundene Namen für Bierstile. Wüsste ich jetzt auch nicht so genau, was sie damit meinen, aber dieses NZ, was eben für New Zealand steht, zeigt uns halt an, dass hier mit neuseeländischen Hopfen gearbeitet wurde und Neuseeland ist, oder Teile von Neuseeland sind wie viele andere Regionen auf der Erde auch sehr, sehr, sehr gute und hochgefragte Hopfenanbaugebiete, wo sehr leckere Hopfensorten wachsen.
Das ist das Bier, mit dem alles bei Tempest begangen hat, früher sozusagen. Eine kleine Garage, so wie viele gute Geschichten beginnen und dann wurden da
Hopfen. Steht das da drauf? Stimmt.
Hast du dich nicht vorbereitet?
Nee.
Ich dachte, deine Hauptaufgabe im Laden ist Storytelling, mein Freund.
Nee, leider nicht. Das macht meistens mein Chef. Aber ich kenne die Geschichten auch schon alle auswendig. Also.
Er erzählt wieder aus dem Krieg.
Jetzt seid ihr in Belgien, ne? So, und da seid ihr in einem Laden. Und da gibt es, die Bierkarte ist ein ganzer Aktenordner. Und jetzt frage ich euch, was für ein Laden ist das? Ihr würdet es nicht denken, nein, es ist eine Pommesbude. Und dann trinkt dann da der Bauarbeiter mit seiner Pommes mit 10 verschiedenen Soßen da sein Duvel dazu. So, das war eine Geschichte von Achim Helbig. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt trinken wir ein Bier.
Ich habe Angst, die Dose aufzumachen, möchte ich sagen. Das ist nämlich die Dose, die runtergefallen ist.
Ist nicht schlimm.
Muss er schnell trinken.
Dosen stechen.
Oh, das sieht gut aus.
Ist hier auch wieder schön, also wirklich schön klar. Ne?
Unfiltriert, würde ich sagen.
Unfiltriert? Also eure Dosen wurden irgendwie vom UPS-Mann, glaube ich, mehr geschüttelt als meine. Wenn ich mal so, also, wenn ihr das sehen könnt hier, da kannst du durchgucken bei mir, ne?
Deins hat wahrscheinlich noch ein anderes MAD.
Nein. Wir haben alle das gleiche MAD. Wir haben euch nichts Schlechteres geschickt, als was ich trinke. Keine Sorge.
Aber ist krass, ne? Wenn du, guck mal. Guck mal, bei ihm
gut
durchgucken. Ja gut, meine ist natürlich, also meine ist auch runtergefallen, ne?
Ja, meine Dose steht auch, glaube ich, ich habe es selber eingeräumt, seit letzte Woche, also seit einer Woche mindestens steht die im Kühlschrank ganz still, ohne dass sie jemand anfasst. Also ich finde es auch super lecker.
Jonas, vielleicht solltest du das heute Abend nochmal heiß machen. So vorm Bett gehen.
Naja, das ist halt, also diese hellen Tempest-Biere, das ist jetzt halt nicht, oder gibt's auch, aber die jetzt nicht, kein super fruchtiges, trübes, süßes New England irgendwas, sondern das sind...
Aber soll's ja auch nicht sein, ne?
Ganz, 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 ganz solide, ausgewogene Biere. Ich finde, also das hat jetzt nichts mit irgendwie Werbung fürs Unternehmen zu tun, weil wir haben ja auch viele andere Sachen und andere Leute bieten das vielleicht auch an außerhalb von Deutschland, aber ich bin von der Brauerei wirklich privat ein riesiger Fan.
Aber es ist doch wirklich, es ist solide, es ist geschmacklich klar, also es ist doch wirklich, es ist doch ein gutes Bier, ne?
Ja.
Also, definitiv.
Oh, lecker Bierchen.
Mehr, ne?
Lecker Bierchen, ne? Ja, sehr lecker. Sehr lecker. Mag ich sehr gerne.
Jonas.
Bisschen krautig auch, finde ich.
Ja, ich höre schon raus. Ich verpasse da was.
Ja. Ihr könnt jetzt noch bestellen. Mit dem Rabattcode Justus ist der Beste. Gibt es 1% auf alle Online-Bestellungen. Nein, Quatsch. Gibt's nicht. Es gibt keinen Rabatt bei uns. Meine Kollegin, die das verschickt, sagt immer, wir sind nicht Amazon.
Bei Amazon gibt's auch selten Rabatt.
Ja, aber Versandkosten sparen und so. Das gibt's bei uns auch nicht. Weil wir zahlen halt pro Kilo quasi. Ja. Und,
aber ihr habt ja auch einen wunderbaren Versanddienstleister, von daher ist alles gut.
War doch schnell bei euch, ne?
Ist immer schnell bei uns.
Also dafür, dass es, glaube ich, erst Montagabend losgeschickt wurde. Oder ja, Dienstagabend.
Die kamen zu zweit sogar. Das habe ich noch nie gesehen bei denen. Dass einer hat das Auto gewendet, der andere hat es abgegeben, sozusagen. Ja,
das machen die nur bei wichtigen Bestellungen. Wir bezahlen die extra dafür.
Auf jeden Fall. Also,
deswegen ist der Versand auch so teuer.
Deshalb, die haben gedacht, ey, da ist so ein großes DIN A4-Etikett drauf, das muss wichtig sein.
Ja, also unser Typ, der es abholt von OPS, der ist da total glücklich drüber, weil der kann euch nicht mehr so gut gucken und freut sich jedes Mal, wenn er seine DIN A4 großen Etiketten zum Lesen und Einscannen bekommt.
Sehr gut.
Das macht unsere Warenwirtschaftssoftware und wir können das nicht ändern, aber ob wir jetzt die DIN-A4-Seite ausdrucken und was ausschneiden, ob wir die ganze drauf pappen, ändert in keiner Hinsicht irgendwas.
Genau. Tja, Jonas, hast du noch
weiter im Text.
Hast du noch was?
Ja, ich habe noch was. Ich habe noch mal eine tiefgründige Frage. Und zwar haben wir uns ja im Vorfeld für die Sendung schon mal so ein paar Fragen und Thesen überlegt. Und eine davon war, warum geben wir in Deutschland eigentlich überwiegend so viel weniger Geld für Lebensmittel aus oder für Ernährung als unsere Nachbarländer oder als viele unserer Nachbarländer? Warum ist das denn so?
Ja, weil wir Deutsche sind.
Ach so.
Da habe ich auch schon mal drüber hier geredet. Bei, glaube ich, dem ersten Mal, als ich dabei war, habe ich ziemlich Ärger bekommen, als ich den Grund genannt habe. Deswegen nenne ich ihn jetzt nicht nochmal.
Dann denk dir doch noch einen anderen Grund aus.
Also ich sag mal, ohne jetzt zu politisch zu werden, ist es ganz tief in unserer dunkelsten Vergangenheit unter anderem verankert, dass man gesagt hat, wir müssen sparen und man soll wenig Geld für Nahrung ausgeben. Und
Nahrung muss günstig sein.
Ja. Und das ist ja halt so, man kann das auch irgendwie sehen, wie man will. Ne? Also ohne jetzt mit irgendwelchen Zahlen um sich zu schmeißen, verdiene ich jetzt zum Beispiel nicht ganz so viel Geld. Ne? Und trotzdem
kleine Randnotiz, falls jemand das hört. Er würde trotzdem gerne mehr verdienen.
Nein, Quatsch, alles gut. Vielleicht ein bisschen, aber es ist okay. Ne, es ist ja auch harte Zeiten gerade und so, alles in Ordnung. Ja, nee. Aber das ist eigentlich gar nicht das Hauptthema, sondern ist ja die Frage so ein bisschen, für was gibt man sein Geld aus? Ne? Ich meine, ich habe zum Beispiel kein Auto, gut, ich brauche auch keins, aber auch eh keinen Führerschein. Wenn ich jetzt auf dem Land wohnen würde, würde ich vielleicht eins brauchen. Das verschlingt natürlich auch wieder Geld und so. Da kann man, wenn man sowas nicht hat, natürlich auch irgendwie mehr Geld für Essen ausgeben. Ne? Und das ist ein bisschen so eine Frage, da hatte ich, wir haben auch, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen, meine Einkaufsorgien arten manchmal auch so ein bisschen aus und dann liegt auf einmal so ein 1-Kilo-Stück 36 Monate alter Parmigiano-Reggiano im Kühlschrank, der dann irgendwann entdeckt wird und dann kann es auch schon mal zu Hause Ärger geben. Also nicht, weil der so teuer ist, sondern warum kaufst du so ein großes Stück Käse und etc. pp. Aber dann habe ich gesagt, das ist ja auch so ein bisschen so, das hat auch viel mit Lebensqualität zu tun. Ne? Wie viel man wirklich für Ernährung oder für Genuss im Allgemeinen, gibt ja noch andere Sachen, die man genießen kann, außer Essen, ausgibt. Und ich habe so ein bisschen die Theorie aufgestellt, vielleicht ist es in anderen Ländern einfach so ein bisschen so, ja, wenn du schon nicht viel hast, dann machst du das Beste draus. Und wenn du dir eh keinen Porsche kaufen kannst, aber dafür irgendwie die schönsten Auberginen und das tollste Biohühnchen, dann hast du doch viel mehr Freude daran. Als wenn du die ganze Zeit denkst, boah, scheiße, ich kann mir den Porsche nicht kaufen, ich kann mir den Porsche nicht kaufen, ich kann mir den Porsche nicht kaufen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, verstehen wir.
Und bin vielleicht liegt es auch ein bisschen auch mit daran, auch gerade wenn du jetzt, glaube ich, so in diese südlicheren Länder schaust, glaube ich auch in dem Fall, wie auch da Essen konsumiert wird, dass das halt, glaube ich, eher auch mit mehreren Leuten auch konsumiert wird, dass du da, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt jetzt auf, jeden Cent umdrehst, wenn du jetzt eben für andere auch mitkochst, glaube ich, dass es dir dann, glaube ich, auch was wert ist, auch, glaube ich. Kann auch gut sein. Und ich glaube, das Einzige, womit du in Deutschland, glaube ich, halt was Nahrungsmittel auch, oder andersrum, für die Nahrungsmittel, die für die am meisten ausgegeben wird, ist, glaube ich, dieses sogenannte Functional Food. Oder irgend so ein Superfood, weil das ist irgendwie ja dann für dich wieder gut, für deinen Körper wieder gut. Und das ist ja das hier dann, das Hochheiligste ist ja hier dein Blutzuckerspiegel und dein Stuhlgang, deine Festigkeit des Stuhlgangs. Und damit kannst du halt momentan immer noch sehr viel Geld verdienen.
Naja, und Fleisch und sowas, ne? Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen so, boah, ich habe mir jetzt hier das, das 20 Euro Ribeye aus weiß nicht wo gekauft, habe ich voll Bock drauf und das mache ich mir jetzt auf meinem tollen Grill. Und
kann gar nicht grillen, aber kaufst mir und das ist dann total
gut. Ja, vielleicht kann die Person sogar grillen, vielleicht ist das sogar eins der wenigen Hobbys, die die Person hat, das will ich ja gar nicht sagen, aber ich glaube, das ist noch so ein Unterschied zwischen, du kannst irgendwie, ich weiß nicht, tolle Grundnahrungsmittel immer kaufen oder noch viel tollere, wenn du irgendwie Gäste bewirten möchtest und dadurch irgendwie die Qualität deines Einkaufs, deiner Ernährung bestimmen, oder du kannst halt sagen irgendwie so, ich kaufe, wenn ich viel Geld für Lebensmittel ausgebe, dann kaufe ich nur welche, die mir irgendwie Prestige bringen, dass ich sagen kann so, boah, ne Kollege, ne, morgen bist du zum Grillabend eingeladen, ich hab jetzt hier da 20 Euro Ribeye, da hab ich noch das 50 Euro Flank Steak und da hab ich noch im Online-Shop die Trüffelbutter dazu bestellt, richtig gut mit schön Trüffelöl drauf, ne, und das ist richtig gut. So, und dann kann man noch irgendwas über Weber-Grills und besondere Holzkohlearten reden, hat dann vielleicht irgendwie, weiß nicht, 200 Euro für den Grillabend ausgegeben und alle haben gedacht, boah, was bin ich denn für ein toller Typ, aber ja, am nächsten Tag gibt's dann wieder Kartoffelsalat mit der 1,50 Euro Bockwurst von Aldi. So, das ist, wisst ihr, was ich meine? Das ist so der Unterschied zwischen irgendwie, ich lege generell Wert darauf oder ich mache das halt zu besonderen Anlässen irgendwie aus Prestigegründen. Das ist ja auch, hatte ich glaube ich auch, als wir an der Themenfindung waren, gesagt, diese ganzen, oder schon, das ist schon ein bisschen länger her, diese ganzen Sachen, die bei den Discountern vor, ja, sag ich mal, christlichen Feiertagen in den Regalen landen, so, dann gibt's dann doch mal irgendwie den Duroc-Schinken und den Tete-Moine-Käse in der Plastikpackung und, weiß ich nicht, eben das heißgeliebte Trüffelöl und die irgendwie mit viel Kartoffelfasern und ein bisschen Parmesan und Steinpilzresten gefüllte Pasta oder was. So, das ist natürlich immer so, boah, ich habe was Tolles gekauft, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Ich will auch eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben, aber da steht ja Trüffel drauf, da steht Steinpilz drauf, da steht, weiß ich nicht, Tiefseegarnele drauf, keine Ahnung, aber da habe ich ja was Tolles geholt.
Das ist halt Marketing, ne?
Ja.
Das heißt ja nicht, dass die Qualität dann besser ist, ne? Oder der Aufmachung entsprechend. Der Preis muss schon irgendwo herkommen. Und das ist ja, wir sind ja sehr preisgesteuert hier in Deutschland, jetzt auch gerade aktuell. So ein bisschen sind wir in der Krise, es wird alles teurer, wir sehen es jeden Tag. Butter ist jetzt schon teilweise über 3 Euro das Stück, habe ich gelesen. Ich habe selber noch nicht gesehen, das höchste, was ich gesehen habe, war jetzt 2,99. Jetzt war ich gestern im Supermarkt, da war Butter im Angebot, hat 2 Euro gekostet. Ne? Habe ich zugeschlagen, habe ich 2 Stücken gekauft, ne, vor, weiß ich
ist
nicht.
Ist okay.
Ne, weil ich gedacht habe, okay, sonst ist ein Euro, den man spart im Hinterkopf und auf der anderen Seite, bei einigen Produkten weiß ich, was sie kosten und bei anderen Produkten weiß ich es halt nicht und da ist es dann so, da muss ich wirklich sagen, da ist es mir dann auch egal, ob die Tomate jetzt,
aber
weiß ich nicht.
Das ist doch immer wieder dasselbe Problem, irgendwie, jetzt wird wieder irgendwas knapp und alle drehen durch und dann ist immer wieder das günstigste Ding ausverkauft. Was du immer noch kaufen kannst, ist immer noch, ja, irgendwie eine Fassbutter aus Frankreich oder sonst irgendwas. Ja. Die wird wahrscheinlich im Leben keiner kaufen, weil keiner irgendwie versteht, was Fassbutter ist und warum die anders ist als andere Butter. Und ja, weil die auch mehr kostet. Aber
das ist ja das Abstrakte hier in Deutschland, ne? Einer fängt an, alle drehen durch, kaufen, es gibt kein Sonnenblumenöl mehr. Ja. Überall ist Sonnenblumenöl ausverkauft. Dann kommt Sonnenblumenöl wieder teilweise, kostet auf einmal die Flasche 5 oder 6 Euro. Gehst du in den türkischen Supermarkt, gehst du in den italienischen Supermarkt, komischerweise, die haben Sonnenblumenöl, ne?
Ja. Ja. Ja, und ohne irgendwelche Verknappungen.
Ja.
Lustigerweise. Weil die alle nicht so irre einkaufen.
Ja, genau.
Ja, aber was soll auch die Scheiße? Also letztens habe ich im Kiosk, wie man ja in allgemein Deutschland wahrscheinlich eher sagt als Bütchen hier bei uns, ne, stand ich da und habe Tabak gekauft und dann war da jemand, der ja wahrscheinlich so grob in so eine Junkie-Richtung einzuordnen war, der hat dann ganz, ganz lange mit mir darüber diskutiert, wie scheiße es ist, wie unmöglich, dass Sonnenblumenöl jetzt 4,99 kostet. Und ich sagte, ja. Also wie viel Sonnenblumenöl braucht man denn so im Monat? Also wenn man jetzt nicht irgendwie frittiert und also ich meine, es mag vielleicht doof und arrogant und privilegiert klingen, aber ich gebe halt irgendwie für eine Flasche Olivenöl mit der gleichen Füllmenge irgendwie schon so das Dreifache aus. Und das ist aber auch okay, weil ich komme damit irgendwie 3 Wochen, 4 Wochen hin
Wer und hat das, denn von uns sonst auch Sonnenblumenöl in diesen Plastikflaschen gekauft?
Gar ja, keiner. Und aber wie viel Öl braucht man denn? Also ich meine, also es ist nicht schön, dass das eigentlich irgendwie 1,99 kosten müsste und jetzt 4,99 kostet, ja. Aber wie viel braucht man denn davon?
Ich hab's mir gekauft, 3 Flaschen letztens, weil ich kein Frittieröl mehr bekommen habe, was ich sonst immer kaufe. Ne? Weil wahrscheinlich irgend so ein Honk dann, ich kaufe mein Frittieröl immer bei Lidl, mein flüssiges, und irgendein Honk hat gesehen, oh, es sieht aus wie Sonnenblumenöl, es ist in einem 2-Liter-Kanister, dann kaufe ich das mal, schmeckt, unser Salat wird da bestimmt auch mitschmecken.
Ne? Aber,
das ist
aber
doch, ja, ist so.
Lass uns doch mal,
nur Bekloppte da draußen.
Lass uns doch mal von diesem sehr aktuellen und ja, hoffentlich und wahrscheinlich zeitlich begrenzten Thema Ölknappheit so ein bisschen wegkommen und nochmal zu der Frage zurückkehren, warum ist es denn eigentlich so vielen Leuten egal, welche Qualität sie kaufen, solange sie glauben, sie hätten ein Schnäppchen gemacht? Also warum sind wir denn so eine Bevölkerung, die nach Rabatt, nach Prospekten, nach Angeboten kauft, und warum gibt es andere Nachbarländer, wie zum Beispiel fällt einem da immer gleich Frankreich und Italien ein, so die Genießer Nachbarländer. Letztlich habe ich immer das Gefühl, hier in Deutschland wird eigentlich nur noch überwiegend gegessen, um satt zu werden.
Ja.
Das Thema Genuss ist hier nicht so verbreitet, auch vielleicht das Thema gemeinsam Freude am Genuss haben, also ich mag mich irren, aber ich tippe mal, dass es nach wie vor in Italien und auch in Frankreich häufiger Familien, Großfamilien gibt oder auch Freunde, die sich treffen und gemeinsam kochen und essen. Ich glaube, dass wir da einfach in Deutschland nicht die Kultur haben, häufig Essen zu teilen und gemeinsam Freude dran zu haben. Und dann hat das Essen natürlich in seiner Qualität auch viel weniger Bedeutung. Und dann kann ich ja auch gleich nach Preis kaufen, ne?
Ja, das siehst du ja auch eigentlich ja auch so in der ganzen Gastrokultur, die du halt im Normalfall, glaube ich, Düsseldorf muss man, glaube ich, da ein bisschen ausklammern, weil es halt einfach so eine ganz andere Varietät einfach ist, die es da gibt. Wenn du halt hier auch irgendwo mal ausländisch essen gehst, es ist halt eben auch jetzt nicht so dieses super tolle Ding. Und was halt, glaube ich, auch ist, dass halt auch Leute auch nicht bereit dafür sind, für, wenn sie gut essen gehen möchten, auch einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Ich habe vor, keine Ahnung, Jahren, glaube ich, mal irgendwie so eine Umfrage gehört, hier aus Augsburg, wie viel ein Augsburger ausgeben möchte, wenn er mal richtig gut essen gehen möchte. Pro Person.
Oha. 6,99.
Nein, es war ein bisschen mehr. Also, aber ihr könnt alle noch mal eine Zahl in den Raum werfen.
20 Euro.
15 Euro.
Mit oder ohne Getränke?
Mit Getränke.
Richtig gut.
Euro.
Richtig
30
gut?
Euro.
Richtig gut, 25.
Ne, es waren 30 Euro. Und es ist halt, glaube ich.
Kannst du ja machen.
Also. Ja, aber ich glaube, nee, aber richtig gut essen gehen.
Hauptgericht, Getränk. Ob es dann richtig gut
wird ist. Wird schon schwer. Also wenn ich halt, wir gehen auch nicht viel essen, weil wir auch sehr viel auch selber kochen. Wir gehen halt einmal nochmal im Jahr eben mit dem Geschäft nochmal so Weihnachtsfeier essen. Oder was ich ja auch schon sagen kann, ich feiere jetzt ja dann mal meinen Geburtstag dann mal nach, dann eben im Juni, und da plane ich ja auch schon. Und was ich im Normalfall für uns vier, die wir da an diesem Essen teilhaben, sind es immer so ungefähr um die 300-400 Euro, die ich dafür ausgebe.
Also nicht an so Ware. Achso, also ja. fürs Kochen, achso, fürs Essen, ja. Gehen.
Nee, für, an Ware. Also, ja, aber das ist mir auch wert, das ist mir auch sonst wert. Und das ist halt auch, ich glaube, die Hälfte davon kann man ja auch sagen, das ist eher Wein auch und nicht nur Essen. Also die Hälfte davon ist bestimmt der Wein. Wir haben halt, also du musst halt bei uns rechnen, wir sind zu viert, also man braucht mindestens 8 Flaschen Wein. Ja, normal. Und ja, aber das, ich glaube, das ist da, glaube ich, wirklich, dass ich da jemand bin, der das, glaube ich, oder dass ich zu jemandem, zu einem eine Bevölkerungsgruppe, die das, glaube ich, jetzt eher auch seltener so macht, gerade als Deutscher, für ein Essen irgendwie für 400 Euro Sachen einkaufen.
Das ist für ja, viele Leute echt, aber gut, wenn die Hälfte Wein ist, kann man das verstehen, aber das ist für viele Leute an Zutaten.
Guter Einsatz, auch, ne? Ja.
Ein bisschen, ja. Aber
da lässt es mal krachen, ne? Aber ich meine, ihr legt ja ansonsten, man muss ja auch dazu sagen, ihr legt ja ansonsten auch Wert auf Zutaten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr Billo einkauft oder so, ne?
Natürlich. Wir das kaufen ja sehr auch viel Bio.
Ja, das sieht man auch, Daniel. Das sieht man auch.
Ja.
Der Almöhi unseres Podcasts. Ja.
Ja. Ist gut für die Haare, ne?
Ja, du,
das glänzende Fell.
Fördert das Wachstum, ne? Wo auch immer.
Ja.
Ich habe noch eine schöne, Frage für euch, für die Runde.
Oh. Ja, und los.
Dazu gibt es auch noch gleich ein Umfrageergebnis, aber erstmal möchte ich euch fragen, prozentual gesehen, wie oft pro Woche esst ihr am Esstisch und wie oft pro Woche esst ihr auf dem Sofa vorm Fernseher? Eine Hauptmahlzeit. Wir sprechen jetzt nicht von einem Snack zwischendurch oder abends nochmal für einen kleinen Hunger, sondern ich spreche jetzt über eine Hauptmahlzeit. Also das Abendessen üblicherweise, findet das bei euch am Esstisch statt oder auf dem Sofa vorm Fernseher?
95% am Esstisch.
Nee, bei mir fast ausschließlich Sofa.
Echt?
Ja. Ja, alleine hocke ich mich nicht an den Esstisch.
Ja, das verstehe ich übrigens. Ja.
Aber ja, das Problem habe ich auch manchmal, aber also ich würde auch sagen 95% am Esstisch. Manchmal sogar, wenn ich irgendwie nach so einem Ausschankabend hier um 2 Uhr nachts nach Hause komme und dann doch noch die Tiefkühlpizza irgendwo finde und in den Ofen schmeiße. Selbst wenn ich noch sitzen kann, dann am Esstisch.
Sonst liegt die Pizza nächsten Morgen vor dem Sofa.
Über sowas macht man keine Witze. Kriegt man echt Ärger. Also nicht passiert. Also Essen aufessen schaffe ich irgendwie immer. Wie dann die Küche danach aussieht, ist eine andere Frage. Ich habe einmal betrunken Pasta all'assassina gekocht. Ein apulisches Gericht, bei dem man die Spaghetti in der Pfanne in einer Mischung aus Tomatenmark und Wasser langsam immer wieder anbrennt und dann wieder aufgießt. Die Küche sah danach nicht so gut aus.
Also bevor ich gleich mit einer für mich sehr erschreckenden Statistik reinkomme, zu diesem Thema möchte ich kurz das Umfrageergebnis von Twitter vorlesen. Wohlgemerkt haben wir da überwiegend Familien jetzt befragt. Von 65 abgegebenen Stimmen haben 83% gesagt, dass sie ihre Hauptmahlzeit am Esstisch verbringen, 14% auf dem Sofa vorm Fernseher und 3% am Esstisch mit Fernseher.
Das ist auch geil. Esstisch mit Fernseher.
Jelly-Dinner.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich ein bisschen erschüttert hat und weswegen ich vorhin nochmal dieses Thema Tischkultur, Esskultur, dieses Teilen, diese romantische Vorstellung von italienischen und französischen Großfamilien, die zu 20st an der langen Tafel sitzen und irgendwie stundenlang irgendwie aus den kleinen Schälchen naschen und die Nonna hat 3 Tage gekocht und so weiter. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie denn eigentlich in Deutschland oder wo in Deutschland mehr gegessen wird, ob am Tisch oder eben vorm Fernseher, weil ich dachte so in Deutschland, wenn wir da nicht so eine Esskultur haben und die Leute eh keinen Wert auf die Qualität legen, dann sitzen sie vielleicht auch gar nicht am Tisch und zelebrieren das, sondern sitzen einfach vor der Glotze und hauen sich ihre Bringdienstpizza rein. Lustigerweise kamen in der Umfrage noch andere Länder drin vor und jetzt wird's spannend. Die Umfrage wurde von einem großen Energiekonzern gemacht und ich fange mal mit Deutschland an. In Deutschland läuft, also die Umfrage ist von 2017, in Deutschland läuft bei 37% der sozusagen Interviewten beim Familienessen der Fernseher. Also 37%. In Großbritannien läuft bei 58% der Haushalte der Fernseher beim Essen. Und jetzt hinsetzen, anschnallen, In Italien läuft der Fernseher bei 68% der Haushalte.
Ja und?
Ja, beim Essen. Hätte ich nicht gedacht.
Der steht aber auch dann in der Küche oder im Esszimmer und nicht, also die sitzen ja nicht auf dem Sofa und gobbeln da ihre Tiefkühlkost in sich rein, sondern das muss man sich auch anders vorstellen, ne? Da steht im Esszimmer der Fernseher auf volle Lautstärke und da wird dann irgendwie wieder von leicht bekleideten Damen das Wetter präsentiert, wie das im italienischen Fernsehen eben so ist. Und die Leute unterhalten sich aber noch lauter und sitzen trotzdem am Esstisch und genießen ihre Mahlzeit. Also ich glaube, das ist nicht so
also
ganz...
Also du meinst, der Fernseher hat da eine andere Funktion?
Ja, ist einfach Hintergrundbeschallung.
Okay,
ist
also
in Spanien,
der Fernseher ist
auch so.
Der, ja. Der Fernseher in italienischen Esszimmern ist die Spotify-Playlist.
Ja, oder das Radio, ja. Was vielleicht ja, okay. auch
ist aber es beim hat mich,
Sonntagsessen in Deutschland vielleicht auch nicht läuft, aber ja.
So. Es hat mich trotzdem zumindest kurz so zucken lassen, weil ich irgendwie so eine romantische Vorstellung hatte von der italienischen Großfamilie, die irgendwie sich über das Essen der Nonna freut und dann läuft da der Fernseher. Das fand ich.
Ich glaube, die kannst du einfach immer noch weiter haben, deine romantische Vorstellung.
Ja, der Fernseher ist leiser als die.
Einfach so im Hintergrund noch so ein bisschen Geplapper von Reihe oder so.
Oder es laufen nochmal die Highlights der WM 1990 oder so.
Der war gemein. Frechdachs.
Ja. Habt ihr denn auch noch Statistiken eigentlich ausgegraben? Oder habt ihr eure Hausaufgaben vielleicht gar nicht gemacht?
Doch.
Also der Hund hat die gefressen.
Das habe ich sogar heute noch gelesen. Ich muss mal schnell schauen.
Ich hatte ein Zitat rausgesucht, aber eine Statistik habe ich leider keine. Dafür habe ich euch die Top 10. Ach, das ist ein anderes Thema. Für eine andere Folge.
Na Daniel, nicht jetzt nacharbeiten, ne?
Nee, ich
Daniel muss noch. Daniel macht gerade so, der Bus ist gerade angekommen und der hat noch 5 Minuten und der schreibt nochmal schnell ab.
Ich find's gerade noch nicht, weil ich hatte es in meiner Nachrichten-App drin.
Vorhin hatte ich die Hausaufgaben noch bei mir mit.
Nee, ich kann es ja gleich sagen, weil es geht ja auch hier um die Zahl.
Ich bringe einfach ein Zitat, weil es ganz gut zu der aktuellen Situation passt.
Ein Zitat und zwar, ist keine Statistik.
Ja, aber ich...
Weise Worte.
Lass mich mein Zitat bringen, du wirst es dann verstehen.
Nein!
Das ist nämlich von Anthony Bourdain. Und das heißt, Fähigkeiten kann man lernen, Charakter hat man oder man hat ihn nicht. Passt zur Situation mit Daniel gerade, mit Fähigkeiten.
Hier. Hier, stand auf Welt.
Oh.
Am Essen sparen. Millionen Briten hungern bereits für den Lebensunterhalt. Die Steigerung der Lebenshaltungskosten werden zunehmend zum Problem für die Briten. Jeder Siebte verzichtet auf Mahlzeiten, weil das Geld dafür fehlt.
Tja, das haben die leider in der Wahlurne entschieden, ne?
Ja, stimmt auch
wieder. Boris Becker hat im Moment 2 Pfund pro Tag für sein Essen, habe ich auch, glaube ich, heute oder gestern gelesen.
Ja, aber da kommt ja nicht so viel weg mehr.
Nee. Der Arme.
Ist ja gleich so. Lieferdiensttechnisch, glaube ich, auch schwierig gerade bei ihm.
Kommt nicht an, ne?
was durchs Gitter durchkommt.
Tja, perfekt für so eine Tiefkühlpizza.
So der Karton so durch.
Genau. Hast ja, aber halt keinen Ofen.
Ja, also thematisch finde ich, sind wir mit dem Einkaufsthema vielleicht für die heutige Folge durch. Es sei denn, ihr habt doch was Wichtiges dazu.
Nee, aber ich finde, wir haben unser Programm relativ gut durchgezogen. Ne? Es ist ja auch, ist ja eigentlich eine Stärke von uns, ne? Dass wir wirklich auf den Punkt landen.
Ne? Es ist alles gescriptet. Ja. Scheiße, ich hab meinen Text verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
Aber
Scheiße.
Ich würde ja gern noch, damit auch unsere langjährigen zuhörenden Fans noch auf ihre Kosten kommen, würde ich gerne eine liebgewordene Tradition auch aufrechterhalten. Nicht, dass es hier heute nur um Einkauf und Kochen geht. Was ist denn eigentlich euer Dish der Woche gewesen?
Hm.
Kann ja sein, dass wir heute neue Hörende haben und die wollen vielleicht auch ein bisschen wissen, worüber wir sonst so reden. Und das Disch der Woche ist ja ein fester Bestandteil.
Ist ja ein Klassiker sozusagen, ja. Ne? Ich kann Entschuldigung, ich kann anfangen. Und zwar habe ich einen schönen Gyros-Spieß gemacht letzte Woche, am Wochenende.
Lecker.
Lecker mit den Nacken. Nacken schön auf die Rotisserie gespannt, ne? Und dann schön so zwei große Gemüsezwiebeln ans Ende, ne? Dass das auch schön fest ist. Da hat mir noch jemand hier von diesem wunderbaren Podcast genau erklärt, wie man das machen muss.
Da gibt es ein Lied dazu, ne? Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner.
Na gut, das, naja. Ich finde gut, dass wir heute endlich mal wieder ein bisschen Niveau im Podcast haben. Das ist sonst ja ein bisschen gehobener hier.
Es ging aber jetzt nicht um Döner, sondern um Gyros.
Gyros. Und das war dann auf der Rotisserie und hat dann da locker vor sich hingewedelt. So, weiß ich, Stunde, anderthalb Stunden. Und dann habe ich einmal angefangen, das mal anzuschneiden, als es so schön kross außen wurde. Und das war echt schweinegeil, muss ich sagen. Und der Vorteil war, wir haben es zu viert gegessen. Es waren so ungefähr 1,8 Kilo Nacken. Und dadurch, dass du halt nicht alles gleich runterschneiden kannst, weil es ja dann noch immer, also nachgart wie wirklich an so einem Gyros-Spieß, es hatte irgendwie, wo man immer drauf gewartet hat, auf die nächsten Sachen, die waren dann echt immer so kross und es war echt lecker, ne? Also es war echt gute Qualität vom Nacken hier von unserem Schlachter. Selber noch so ein bisschen mariniert, eingelegt und dann, ja, das war wirklich Schmacko. Also das war mein Disch der Woche.
Habe ich nicht zugehört oder gab's da nichts dazu? Krautsalat?
Doch,
oder
so? Gab's, ja, aber ich.
Mit Zaxa-Soße!
Nee, die hatte ich jetzt. Nee, also die hole ich mir beim Griechen. Aber da gab's Tzatziki gab's dazu. Es gab. Ich hatte so ein bisschen angehauchten griechischen Salat gemacht. Also Tomaten grobstückig geschnitten, Zwiebeln rein, bisschen Feta. Ein paar Oliven waren da mit drin, wir hatten ein bisschen Weißbrot, unser Nachbar, die mit dabei waren, hatte ein bisschen Hummus selber gemacht, das war auch sehr lecker, ist jetzt nicht ganz so griechisch gewesen, aber passte irgendwie, also es war, hätte ich mich reinlegen können und ja, das Wetter hat dazu gepasst und die Getränke auch, also Uso gab es nicht, kann ich sagen.
Mit Taxa.
Mit Taxa, ja, oh nee, weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch nie getrunken mit Taxa.
Nicht? Aber ich hätte dazu eine Nachfrage. Ja. Es gibt ja diese berühmte Ugly Delicious-Folge, wo es eben um vertikal gegrilltes Spießfleisch geht, wo dann auch unter anderem ein Drehspieß aus Mortadella und Lardo gemacht wird und sowas. Meint ihr, es macht einen Unterschied? Du hast es ja quasi horizontal gegrillt, ne? Ob man das so macht oder ob man das quasi den Spieß irgendwie aufrecht hinstellen kann. Das kannst du natürlich zu Hause knicken. Sein, du kaufst dir so ein Döner-Ding, aber meint ihr, es macht einen Unterschied?
Na, es macht höchstens dann einen Unterschied, wenn du, wie man es manchmal in türkischen Dönerläden sieht, wenn du oben noch so Sachen draufsteckst wie Tomaten oder so, da siehst du dann ja schon, dass die natürlich im Laufe der Zeit mit der Hitze so ein bisschen schmilzen und der Saft der Tomaten oder was da oben dann drin steckt, dass das so ein bisschen ins Fleisch einzieht. Aber so den Riesenunterschied würde ich da jetzt nicht sehen.
Ich weiß nicht, ne? Also der ganze Fleischsaft tropft ja in den Grill.
Also, nee, aber auch, wer hat es ja dann erfunden, so dieses Rotisserie-Grillen war ja so eine Erfindung der Engländer. Das war dieses Spit. Und es geht ja, glaube ich, nur darum, dass es halt wirklich innerhalb dieses Dings halt immer zirkuliert, dass da halt irgendwie möglichst viel Fleischsaft auch im Produkt bleibt. Und beim Gyros und beim Döner hast du es halt so, die schmeißen halt dann nochmal das Döner dann nochmal kurz in diesen Auffangteller, wo dann das ganze Zeug runtertropft. Ja, ist auch nochmal saftig.
Ja. Also ich fand's, ich habe es ja im Weber gemacht und unten darunter war eine Schüssel mit Wasser, die hat dann das halt diesen Saft aufgefangen und vielleicht bildet man sich dann auch ein, dass es dann irgendwie auch wieder so ein bisschen verdampft und ich glaube, ja, weiß ich nicht, müsste man mal testen, ne? Einmal auf die Art, einmal auf die Art, aber
nee. Also das wäre auch vielleicht schon ein bisschen zu viel Feng Shui.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, da haben die so einen Spieß mit Seitenbrenner gemacht oder mit Heckbrenner Brenner und da musste, da haben die dann darauf hingewiesen, dass man ja darauf achten muss, auf die Drehrichtung des Spieß. Da hätte ich mir, glaube ich, zu Anfang gar keine Gedanken drüber gemacht, ne, in welche Richtung der Spieß sich dreht, ne? Also ob der Spieß sich jetzt zum Brenner dreht, also von, also im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn, da haben die gesagt, das ist ganz wichtig, dass das, dass der sich, warte, wie war denn das? Der Brenner war hinten. Ich glaube, mit der Uhr dreht oder so. Weiß ich nicht. Jetzt, ja. Und alle überlegen jetzt, ob es Sinn macht oder nicht.
Also ich finde, es macht mehr Sinn gegen den Uhrzeigersinn. Weil dann das sich drehende Fleisch immer sich quasi entgegengesetzt dem runterlaufenden Saft.
Ja, ja, und ich glaube, die haben gesagt, das muss, der Saft muss runterlaufen und das Fett. Ich habe kein, also glaube ich sowas. Aber egal. Wir wollen jetzt uns nicht da an der Drehrichtung des Drehspießes bei Heckbrennern auslassen. Wir haben ja hier noch drei Leute, die ihren Dish der Woche zum Besten geben wollen.
Ja, Daniel.
Mach mal der. Nee, ich wollte gerade sagen, mach mal der Jonas.
Der Jonas, okay.
Gut. Der hat halt so wenig gesprochen, der Jonas.
Okay, habe ich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur blöde Fragen gestellt, ne?
Ja.
Ja. Na gut. Mein Dish der Woche war vor ein paar Tagen, kann ich gleich meine neue Errungenschaft mit erwähnen und kurz beschreiben. Meine Dish der Woche war ein mariniertes Kikok-Hühnchen, ein Hühnchenbrustfilet vom Kikok-Huhn. Das hatte ich einmariniert in eine Soße, und zwar hatte ich im Topf ein bisschen Öl mit Ingwer und Knoblauch angeschwitzt und dann mit Sojasauce, ein bisschen Honig und ich glaube, das war's bald. Viel mehr war, glaube ich, nicht drin. Und dann habe ich das Hähnchen da ein paar Stunden drin mariniert. Ich hatte das Hähnchen vorher schon so in kleine, dünne Stückchen geschnitten, dass das am Ende dann auch schnell durch ist. Und dazu gab es grünen Spargel. Und ich habe diese zwei Sachen gegrillt auf unserer neuen Grillplatte. Und zwar habe ich für den Balkon aufgerüstet, nachdem unser Weber Q Elektrogrill nach ungefähr 5-6 Jahren den Geist aufgegeben hat, war mir nach einem neuen Grillgerät. Und nach viel Sucherei und Überlegen, was am besten passt, habe ich mir dann eine elektrische Grillplatte bestellt. Von Beketal heißt die Firma. Die stellt so Gastronomie-Geräte her. Und das ist ein ziemlich praktisches Ding. Das wiegt, das ist sackschwer, wiegt glaube ich 17 Kilo. Ist also ein echter Schinken, wenn du den da auf den Grilltisch da wuchtest, weil der übernachtet immer im Hausflur und wird dann da immer hingetragen, weil ich den nicht draußen lassen will, weil der eben vielleicht dann durch die Feuchtigkeit mit den elektronischen Bauteilen da hinten nicht so lange überleben würde. Deswegen schläft er immer im Hausflur. Jedenfalls hast du da eine recht große Grillfläche, die in der Mitte geteilt ist. Auf der linken Seite hast du eine ebene Planscherfläche und auf der rechten Seite hast du so wie man es aus so einem Grillimbisswagen kennt, so eine geriffelte Grillfläche. Und dann hast du den nach dem zweiten Mal, hat sich da dann auch schon durch das Öl so eine schöne dunkle Patina gebildet. Das heißt, da brennt ja auch nichts an, also es bleibt nichts haften. Kannst du also wunderbar drauf arbeiten. Das ganze Ding ist so leicht angeschrägt, und zwar so, dass das Fett, womit du das Ding vorher einreibst oder womit dein Grillgut so ein bisschen benetzt ist, das Fett kann dann so im Laufe des Grillprozesses zu dir kommt, runterlaufen und landet dann unten in so einer schönen Auffangschale. Ist sehr praktisch gemacht. Da ist dann so ein Loch und da läuft dann das Zeug rein. Und da kannst du auch hinterher, wenn du fertig gegrillt hast und den Grill so oberflächlich ein bisschen sauber machst, also so die letzten verbrannten Stücke oder so, die kannst du dann mit dem Grillspatel so in dieses Loch plumpsen lassen und dann nimmst du da so eine Schublade raus und die kannst dann einfach in Müll ausschütteln, da einmal mit heißem Wasser und Spüli kurz ausspülen. Dann fettest du den Grill nochmal ein und dann legst du ihn halt wieder zum Übernachten in Hausflur. Macht echt Spaß, das Ding. Ist halt ein bisschen umständlich, weil es so schwer und sperrig ist. Aber ich mag das sehr gerne und für uns, die wir ja viel auch Gemüse grillen, ist das ganz praktisch, weil du keine Rillen hast, wo dir irgendwas reinfallen kann. Also du hast keinen Verlust von Grillgut. Und ja, macht Spaß. Kann ich nur empfehlen. Und für 140 Euro fand ich das jetzt gar nicht so teuer.
Fairer Preis.
Ja.
Ja. Ja. Also, falls das jetzt einen von unseren Hörenden interessiert, das ist die elektrische Grillplatte von Beketal. Und das Schöne ist, die haben verschiedene Größen von diesem Modell. Ne, also noch viel breiter oder auch mit durchgängig glatter Oberfläche oder durchgängig geriffelt. Also für jeden Geschmack ist da was dabei. Und ich finde das Preisniveau da sehr angenehm. Also wo man anderswo für einen Balkongrill mal eben 300, 400 Euro loswerden kann, starten die da schon bei knapp über 100 Euro. Ja, also wen das interessiert, der kann sich das mal anschauen. Und wie gesagt, grüner Spargel vom Grill ist für mich in den Monaten Mai bis September ein Must. Und ich liebe grünen Spargel gegrillt mit ein bisschen grobem Salz drüber. Viel mehr brauche ich da nicht.
Angedischt.
Kann ich dir noch einen Tipp geben, ja, für deinen Spargel? Tipp. Mach noch ein bisschen Miso hin. Das ist gut.
Ja. In welcher Form?
Es gibt Miso-Paste.
Getrocknet.
Und dann als einfach Marinade vorweg in Öl, mit Öl mischen und dann den Spargel da drin marinieren, oder wie?
Nee, wenn du den Spargel da brätst auf deiner Plancha, dann nimmst du so ein bisschen Miso-Paste, dann kannst du ihn auch vielleicht noch ein bisschen, so ganz klein wenig verdünnen mit einem Schucken Wasser und dann schmeißt du das damit
drauf. Oder mit dem Flammer.
Okay, wird gemacht.
Flammer ist auch gut.
Und Daniel, das Dipping Spice nicht vergessen. Ne?
Stimmt, das Dipping Spice. Ja, Dipping Spice. Du hast recht, das Dipping Spice kommt auch.
Nimmst du ja so gerne.
Daniel, erzähl.
Ganz einfach, es war eine Spinatsuppe mit grünem Curry, die wir gemacht haben. Brauchst du nur eine Dose Kokosnussmilch, dann 500 Gramm Spinat, eine Zwiebel und grünes Curry.
Und das war's.
Also erstmal Zwiebeln anbraten, dann schmeißt du nochmal dann hier das Spinat mit rein zum Welken. Dann gießt du dann hier mit der Kokosnussmilch auf und noch, da kannst du noch so Hühnerbrühe noch mit, oder halt irgendwie Gemüsebrühe, gekörntes Zeug mit reinschmeißen und dann noch
Curry.
Genau, zum Beispiel. Und dann lässt du es ein bisschen kochen, pürierst das. Das ist eine echt leckere Suppe.
Führt mich zu der Frage, wie geht's eigentlich Roman? Lange nichts von ihm gehört.
Gut. Das ganz gut. Mich. Alles gut. Er wird sich freuen, wenn er sich jetzt hier, wenn du hier im Podcast nachfragst.
Ja, ach.
Grüße gehen raus, ne?
Ja, ich finde auch. Grüße gehen raus an unseren Roman. Echt lange nichts gehört, aber es ist schön, wenn es ihm gut geht, das freut uns.
Justus. Welche Nudeln gab es diese Woche, die es dir besonders angetan haben?
Und die will ich kennen.
Genau, fleißige Hörer wissen es, aber wir haben ja vielleicht auch viele neue heute. Du bist ja jemand, der nicht zu selten Nudeln isst. Und es würde uns nicht wundern, wenn ein Pasta-Gericht dein Tisch der Woche gewesen wäre.
Ja, also die Woche, so zumindest was Selbstkochen angeht, war leider bisher kürzer, als ich mir das gewünscht hätte, aber tatsächlich war es ein Pasta-Gericht, nämlich es war Pasta alla Norma. Und mit Jonas Lieblingsnudeln, mit Rigatoni. Wenn wir schon über die Rewe
gestern war gestern, ne?
War das gestern?
Oder vorgestern.
Oder nee, vorgestern.
Aber es vorgestern.
Okay. So, und wo wir jetzt, was wollte ich jetzt sagen? Scheiße, genau. Wenn wir schon über die Rewe Group reden, können wir auch sagen, das war die gute Pasta von Romo. Der Daniel weiß, wovon ich rede.
Sie schadet.
14 Minuten müssen die kochen, das ist kein Spaß. Pasta la Norma. Das ist Jamie Oliver. Das ist ein ganz anderes Thema. Mein 14-jähriger Sohn lacht sich über das Kochbuch immer kaputt, weil er nicht richtig italienisch kochen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Der hat die Serie auch gesehen und da wird er halt von Italienern immer gedisst. Aber das ist sehr lustig, kann man es, glaube ich, auf irgendeinem Streaming-Dienst auch noch angucken, aber das ist nicht das Thema. Ja. Also Pasta alla Norma, wie gesagt, die 14 Minuten lang kochenden Rigatoni und vorher muss man Auberginenwürfel oder Scheiben, je nachdem, welche Pasta man dazu nimmt, erst entsalzen und dann frittieren. In Olivenöl am besten. Geht aber auch um Pflanzenöl, aber das ist ja viel zu teuer jetzt. Und dann macht man eigentlich im Idealfall eine ganz, ganz, ganz simple Tomatensoße, indem man einfach irgendwie Dosentomaten mit der Hand oder wenn einem das zu eklig ist, mit irgendwelchen Werkzeugen zerquetscht. Am besten eine schönere Qualität, weil das halt eine sehr simple Soße ist. Und dann nimmt man eine Pfanne mit Olivenöl und ein paar, in Scheiben geschnittenen Knoblauchzehen. Und macht diese Knoblauchzehen kalt in das Olivenöl, lässt die Pfanne langsam warm werden. Und dann geht dieses Knoblaucharoma in das Öl über. Und an dem Punkt, wo es anfängt zu brutzeln, kommen auch schon sofort die Tomaten rein. Weil dieser angebrannte oder leicht geröstete Knoblauch ist auf jeden Fall der Tod für alle italienischen Gerichte, würde ich zumindest sagen.
Nicht nur für die, ne?
Ja, das kommt drauf an. Das kann ja auch ganz lecker sein, ne? Aber so in italienischen Tomatensoße hat das wenig verloren, dieses Aroma. Ja, und dann machen wir noch ein bisschen Pfeffer und Salz rein. Schönen Oregano vom getrockneten Strauch und nicht aus der Dose. Und schmeißt man irgendwann die Auberginen da rein und die Pasta mit ein bisschen Wasser, wenn es fertig ist. Und wem die Auberginen noch nicht genug Fett in die Soße gebracht haben, der kann natürlich dann noch zur Vollendung un filio d'olio, also diesen bisschen Olivenöl noch roh drüber machen, muss man bei dem Gericht, finde ich, aber wirklich nicht. Genau, und dann muss da auf jeden Fall relativ viel Basilikum drauf. Und in der traditionellen sizilianischen Version, wo das Gericht eben herkommt, tut man dann Ricotta Salata, also ist, glaube ich, außerhalb von italienischen Supermärkten wirklich schwierig zu finden, einen gesalzenen und getrockneten Ricotta da rein, was so, ja, so zum bröseliger Käse ist, den man aber in dem Fall dann sehr, sehr, sehr vorsichtig dosieren muss, weil es ist furchtbar salzig. Also das ist wirklich unfassbar salzig. Dagegen, so eine Handvoll geriebenen Parmesan kann man sich mal in den Mund stopfen, aber wenn man das mit dem Zeug macht, dann kann man, glaube ich, erstmal einen Liter Wasser danach trinken. Ich hatte aber glücklicherweise, und das gibt es eben auch nicht immer, um das Thema von eben nochmal kurz aufzugreifen, einen Ricotta Salata von Schafsmilch gefunden beim Italiener, auch relativ günstig. Und der ist ein bisschen fester, das heißt, der bröckelt nicht so schön. Und als meine Schwester das Bild bei Instagram gesehen hat, dachte sie erst, das wäre Tofu, weil es wirklich so selbst unter Wärmeeinfluss, wie andere Schafskäse teilweise ja auch, in der genau geschnittenen Form bleibt. Aber es hat einen sehr, sehr schönen Schafsmilchgeschmack und ist eben nicht so salzig. Fand ich in dem Fall wirklich lecker, aber also geht auch mit Ricotta Salata, geht auch mit Pecorino, geht auch mit, also mit, ja, viele Pecorinos, ne? Geht auch mit Parmesan oder mit Grana Padano. Aber am schönsten ist es natürlich mit irgendeiner von diesen getrockneten Ricotta-Formen. Und das, würde ich sagen, war das Dish der Woche. Vielen Dank.
Klingt lecker.
Ja, jetzt haben, glaube ich, einige Leute noch ein bisschen Hunger mitgebracht.
Ja, es steuert schon wieder auf Hunger zu.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, hat jemand noch was vorbereitet.
Ja.
Und damit man weiß, wohin mit dem ganzen Hunger, ne?
Das ist auch schon ganz gut aufgefasst. Wenn du so mal als Deutscher irgendwie so mal so in die Richtung Italienisch kochen möchtest, dann geht es ganz gut mit Jamie Oliver.
Che cazzo fai.
Jetzt kommt Daniels Kochbuch-Tipp der Woche, auch eine liebgewordene Tradition bei uns.
Ne? Und die es Beleidigung im Hintergrund.
Kleine Geschenketipps für Geburtstage, für Weihnachten, zu Ostern.
Kann man das noch kaufen? Also ich hatte das auch zu Hause, weil ich mir das irgendwie als 16-Jähriger gekauft habe, aber kann man das noch kaufen?
Ich weiß es nicht. Ich bestimmt irgendwie, wenn dann halt in so einem
Antiquariat
oder sowas. Von wann ist das? 2005.
Na.
Von 2005 erschienen. Es ist, glaube ich, auch, wie soll man sagen, die Namen der italienischen Sachen, die sind meistens richtig.
Meistens, aber,
ja, aber nicht immer so unbedingt die Zubereitung. Weil ich kann euch jetzt auch noch mal zeigen, da wird jetzt der Justus auch wieder ausflippen, weil ihr habt nämlich ja auch noch kurz dieses Rezept für die Pasta alla Norma gesehen. Aber jetzt gibt's mal.
Der macht Essig rein oder so, ne?
Nee, nee, nee. Nee, von dem, das, also zutatenmäßig geht es. Er nimmt aber eine andere Pasta.
Und er nimmt Mozzarella. Oder? Was ist das? Oder ist das frische Ricotta?
Nee, also das Rezept sagt auch gesalzene Ricotta.
Ist das aber nicht auf dem Bild? Was für ein.
Es geht aber auch frische Ricotta, schreibt er.
Mhm. Kannst auch Quark drauf machen. Also.
Genau.
Kannst du auch weglassen.
Mascarpone soll gut sein, habe ich gehört.
Und da können wir nächste Folge, können wir auch mal über Kulinarik und kulturelle Aneignung auch sprechen.
Aber du hast noch gar nicht gesagt, welches Buch, glaube ich, oder? Habe ich das verpasst?
Achso, ich will noch sagen. Das heißt,
wir haben so laut geschrien alle.
Die Frage ist, ob ist es eigentlich eine Empfehlung oder eine.
Also ich glaube, wenn du jetzt halt mal so deutsch-italienisch kochen möchtest, ja, gut, dann kannst du dir das kaufen. Und es ist Jamie Oliver, den kennt man. Aber lustigerweise, weil ich wollte eigentlich ein anderes Buch vorstellen, das kam jetzt aber nicht, weil es hat lustigerweise nur 2 Stunden 20 von Barcelona nach Sachsen gebraucht. Aber den letzten Schritt in Bayern war es verzögert. Ich hätte gerne ein anderes Buch vorgestellt, aber das kommt dann nächste Folge.
Jetzt haben wir genial Italienisch von Jamie Oliver.
Dafür haben wir jetzt, genau.
Ja, und
aus dem DK Verlag.
Genial.
Darling and Kindersley.
Oh. Oh.
Genial war es ja auch. Manchmal, heute Abend.
Ja.
Auf jeden Fall. Das,
aber sowas
ja, von. Also, wir haben uns schön an unser Drehbuch gehalten, bis Jonas gekommen ist und gesagt hat, wir brauchen nochmal den Tisch der Woche. Und dann haben wir wieder überzogen. Aber
ja, eine ihr Stunde, kennt uns, wie wir gesagt haben.
So, ja, so ist das hier bei uns, ne? Und beim nächsten Mal, wenn wir Teil 2. Oh.
Jonas ist schon weg, den haben wir gemobbt.
Jonas hat keine Lust mehr.
Jetzt können wir auch richtig deutlich ins Mikrofon sprechen, das ist auch egal.
Genau, und beim nächsten Mal, wenn wir dann den Teil 2 unserer wunderbaren Einkaufsfolge machen und wir planen, mit dem wundervollen Justus auch diese Folge dann aufzunehmen.
Ja.
Seid gespannt, denn Jonas und Daniel und Justus und ich haben ein buntes Potpourri für Teil 2 unserer wunderbaren Folge über das Einkaufsverhalten in Deutschland und der Welt vorbereitet. Und ihr habt jetzt hier eine Stunde 20, schätze ich mal, Stunde 30, da haben wir jetzt ungefähr auf der Uhr den wunderbaren Podcast gehört. Wieso, weshalb, warum? Und ich bedanke mich hier aus der Region Hannover bei meinen Mitstreitern, bei Justus, bei Daniel und bei Jonas für die schöne Zeit. Danke und bis bald.
Bis Dennis.
Schüsseldorf.
Ciao, Baba.
Ciao, ciao.
Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritze-Milkshake.
Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.